Eine Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz hier auf Radio Rheinwelle 92,5 mit dem Tanjev.
Dem Pi.
Unser Thema heute ist Dragons Anywhere.
Ja.
Habe ich das richtig jetzt zitiert? Guck nochmal nach.
Drachenchaos heißt das Thema auf
Drachenchaos.
Der Seite, aber...
Okay, und bevor wir anfangen, spielen wir erstmal ein bisschen Reggae. Drachenchaos, unser Thema heute auf Radio Rheinwelle 92,5 im Nordfunk. Das war erstmal Keep Cool Vibration mit Day After Day. Heute nur freie Musik, so wie eigentlich jedes Mal im Nordfunk.
Wie immer.
Wie immer im Nordfunk. Hinterher auf unserer Website runterzuladen. nordfunk.cccmz.de.
So, genau, jetzt wie unsere alten Sendungen auch.
Jetzt wollen wir aber ohne Umschweife einsteigen. Drachenchaos. Der Arbeitstitel bezieht sich natürlich auf den Kongress, der letztes Wochenende in Berlin stattgefunden hat, zwischen den Jahren. Das genaue Datum war...
Vom 27. bis zum 30. Dezember war das jetzt, so direkt nach Weihnachten. Warum dieser Termin? Ich glaube, da haben einfach viele Leute Zeit, nichts vor. Viele Betriebe sind geschlossen und da haben die Leute Zeit, also sich ein bisschen zu treffen. Und ja, was machen die da eigentlich? Also der Kongress war unter dem Titel Here Be Dragons. Und das war jetzt schon der 27. Kongress. Das heißt, seit 27 Jahren treffen die sich dort in Berlin.
Seit der 27.
Der 27.
Jedes Jahr, immer nach Weihnachten.
Immer nach Weihnachten und die treffen sich dort. Bunte Mischung aus Hackern, Wissenschaftlern, Philosophen, Künstlern aus der ganzen Welt. Tausende von Leute, die sich da treffen und Vorträge hören und halten und Workshops gestalten zu neuen Sicherheitslücken, die die Leute entdeckt haben, zu politischen Entscheidungen, die diskutiert werden, die halt also irgendwie computerrelevant sind.
Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, ja.
Genau, und so über allerlei Technik.
Die Wikipedia war Thema dieses Mal, da kommen wir gleich noch drauf.
Genau. Besonders diesmal war halt, dass der Kongress nicht nur zentral in Berlin war, sondern dass es auch noch kleinere Ausleger gab, überall über die Welt verteilt. Da versuchen wir nachher noch mit dem KB zu telefonieren, der hier in Wiesbaden da aktiv war.
Ja. Ja, das müssen wir jetzt mal erklären. Also der Chaos Communication Kongress, so heißt die Veranstaltung offiziell, wird jedes Jahr ausgetragen. Dieses Jahr unter dem Namen Dragons, wie war das?
Here Be Dragons.
Oft ein englischer Titel, ne?
Ja, ist ja auch ein internationaler Kongress, also viele Vorträge sind auch auf Englisch.
Oha. Und diesmal gab es verteilt in ganz Deutschland, vielleicht sogar weltweit, einzelne Veranstaltungsorte, wo Leinwände aufgespannt wurden und die Vorträge wurden dort live übertragen, also live gezeigt.
Genau, so ein bisschen wie beim Fußball. Die Leute, die halt nicht vor Ort hingehen konnten, sind halt zu irgendwelchen Leinwänden gegangen und haben dort dann zusammen geguckt.
So auch hier in Wiesbaden in der Kreativfabrik. Wer es verpasst hat, zu spät, jetzt ist es vorbei.
Ja. Aber man ist ja nicht ganz verloren. Ich meine, diese Vorträge wurden alle aufgezeichnet auf Video, oder zumindest die meisten, lassen sich im Internet runterladen.
Sind die schon verfügbar? Dauert immer ein bisschen, ne?
Ja, ich glaube, teilweise sind die schon da. Wir setzen einfach mal einen Link. Also eigentlich sollten die bis zum Wochenende alle funktioniert haben, aber ich habe sie noch nicht alle ausprobiert, ob sie klappen.
Ja, die Verantwortlichen sind da immer sehr... engagiert bei der Sache und trotzdem die Tücken der Technik und die schiere Masse an Vorträgen. Es laufen ja immer 3 Vorträge parallel.
Und das den ganzen Tag.
Und das dann 3 oder 4 Tage, wie viel waren es?
4 waren es.
4 waren es diesmal. 4 Tage lang. Da läppert sich ein bisschen was an Videomaterial, was ein bisschen geschnitten, gesichtet und konvertiert und kodiert werden will und so.
Ja, und da gibt es ja nur noch Bestrebungen, dass dann nicht zu viel vom Publikum zu sehen ist, weil es dann viele Leute dann halt auch irgendwie auf ihre Sicherheit bedacht sind und da nicht so auffallen.
Das Recht am eigenen Bild und so.
Genau. Mhm. Immer ein bisschen komplizierter.
Ja, was gab es denn da diesmal zu hören? So die interessantesten Highlights? Kann man da mal was rauspicken?
Die interessantesten Highlights? Also vielleicht machen wir erstmal so einen groben Überflug, über was alles geredet wurde. Es wurde über Wikipedia geredet. Da werden einige Artikel gelöscht und da ist es auf Kritik gestoßen und es ist eine große Debatte darüber, was in der Wikipedia, was da reingehört und was da nicht reingehört.
Man kann Löschanträge stellen, ne?
Jeder kann sagen, den Artikel jetzt hier, den
muss man dann wohl begründen.
Den mag ich nicht, muss man irgendwie begründen.
Warum der gelöscht werden soll?
Ja, ich glaube, begründen muss man es erstmal nicht, man kann es einfach so den Antrag stellen, aber
Ja, dann wird der...
Aber ohne Begründung natürlich auf jeden Fall abgelehnt.
Ja gut, aber dann wird der erstmal unter die Lupe genommen und manchmal ist es vielleicht so offensichtlich, dass man sagt, ja, das ist ein Quatschartikel oder reine Werbung, das wollen wir nicht, und dann wird er gelöscht.
Genau.
Und bei anderen ist es dann doch eher strittig und da gibt es jetzt eine hitzige Debatte darüber.
Ja.
Gut, was war noch so Thema?
Ansonsten ging es über den elektronischen Personalausweis, der jetzt dieses Jahr kommt, der schon mal ein bisschen unter die Lupe genommen worden ist.
Immer wieder was
Neues. Auf dem ja wieder auf dem Reisepass dann auch elektronische Daten gespeichert werden sollen. Was natürlich auch wieder interessant ist, ob das sicher ist, die ganzen Verfahren, die man sich da überlegt hat.
Ja, siehe auch die Sendung zur Gesundheitskarte.
Dann ging es noch um GSM-Funk, also praktisch um unser gesamtes Handynetz oder um das weltweite Handynetz. Also GSM ist ja der Standard für Handynetze.
Das heißt, jeder, der ein Handy verwendet, verwendet diesen GSM-Standard?
Genau, und dieser Standard ist schon seit vielen, vielen Jahren in Einsatz. Und weiß aber keiner so recht, wie er funktioniert im Grunde. Man weiß aber schon, dass es also an sich der Standard ist verschlüsselt, aber man ging mal schon davon aus, dass es nicht so sicher ist. Und es gab dann auch immer wieder...
Die Kommunikation zwischen dem Handy und dem nächsten Funkturm, die ist verschlüsselt.
Genau, damit dann nicht jeder einfach so mithören kann.
Auf der Luftverschlüsselung drin.
Genau. Ist aber schon seit längerem bekannt... dass diese Verschlüsselung nicht so toll ist und dass man die mithören kann. Ist aber noch nichts passiert. Also
sie also haben dann sich noch mal keine praktischen Auswirkungen.
Genau, sie haben das versucht, noch deutlich auf das Problem hinzuweisen, damit sich da mal vielleicht mal was ändert. Ist auch schon was im Tun.
Ähnliches, in die ähnliche Kerbe schlägt DECT. Das ist Home-Handy, also Funktelefone, die man so zu Hause hat.
Mhm.
Wo man sich eine Basisstation irgendwo hinstellt und dann ein Mobilteil mit sich rumtragen kann. Und die beiden müssen ja auch miteinander funken und diese Funkverbindung kann auch verschlüsselt sein. Und diese Verschlüsselung ist aber auch nicht so sicher, wie die Hersteller das vielleicht vermuten lassen.
Genau, da gab es auch letztes Jahr beim Chaos-Kongress schon einen Vortrag zu diesem DECT-Standard. Und da gab es dieses Jahr wieder eine Fortsetzung, womit dieser Standard endgültig als gebrochen anzusehen ist. Das heißt, jeder kann im Prinzip sich vor das Haus stellen und so ein Gespräch mitschneiden, später entschlüsseln.
Ja, bisher war es doch so, dass die Verschlüsselung selber eigentlich gar nicht geknackt wurde, sondern man hat irgendwie dem Mobilteil vorgegaukelt, dass die Basisstation keine Verschlüsselung unterstützt oder so irgendwie, und dann hat das Mobilteil gesagt, ja, dann machen wir es halt unverschlüsselt.
Genau, das war so der Stand so von letztem Jahr, da waren sie noch nicht ganz so weit, da hatten sie erstmal festgestellt, dass viele Handys, also viele, viele Mobiltelefone sind ja keine Handys in dem Sinne.
Nee. Home-Handy kann man sagen.
Home-Handys.
Habe ich mal gehört.
Okay. Schnurlosen Telefone sagen
ja, wir genau. Mal.
Dass die zwar theoretisch verschlüsselt sein könnten, aber oft gar nicht verschlüsselt sind. Und die verschlüsselt sind, halt nicht so toll verschlüsselt sind. Gut, aber jetzt weiß man halt, dass man das wirklich knacken kann und wie man das knacken kann. Und
das heißt, selbst wenn die verschlüsseln, ist das jetzt hinfällig.
Genau.
Mit ein bisschen Rechenaufwand kriegt man das dann kaputt und dann kann man mithören.
Ja.
Okay. Gibt's auch positive Nachrichten?
Immer so genau, gefragt. Also das hört sich alles erstmal sehr destruktiv an und man fragt sich, warum treffen sie sich, warum machen die da alles kaputt? Aber die Sache ist zum Beispiel wie bei GSM, ist schon lange bekannt, dass es kaputt ist, dass man das brechen kann, dass da jeder mithören kann. Es passiert nur nichts, also es wird dadurch nicht irgendwie verbessert, dass man weiß, dass es schlecht ist, sondern erst dann, wenn wirklich eine Bedrohung sozusagen da ist, dass es wirklich mehrere Leute machen. Also
ja, bei GSM
zum Beispiel gibt's so ein, kann man sich zwar irgendwie in Israel oder so ein Gerät kaufen, mit dem man irgendwie mithören kann.
Ich glaube, Behörden setzen das teilweise auch ein, ne?
Genau.
Ja, und dieser sogenannte IMSI-Catcher.
Ja. Ja, gibt dann so Gerüchte von wegen, es ist denen gar nicht so unrecht, dass man das so mithören kann. Weil sonst müsste man ja irgendwie wieder Schnittstellen schaffen, um das dann irgendwie belauschen zu können. Und das wäre vielleicht wieder aufwendiger, wer weiß. Aber ganz unabhängig davon ist es einfach im Interesse aller wahrscheinlich, dass es sicherer wird, dass das eben nicht mehr einfach so mitgehört werden kann von jedem Mann auf der Straße.
Ja, aber wirtschaftlich ist es ja nicht unbedingt, weil man muss da was entwickeln, was ja eigentlich keinen gefühlten Mehrwert bringt. Also ich kann halt immer noch telefonieren mit dem Ding.
Genau, das ich meine, das ist Arbeit, das kostet Geld und im Grunde bezahlt es einem keiner.
Ja, genau. Deswegen wird es halt eben auch nicht gemacht.
Ja, so lange, bis die Öffentlichkeit sagt, ey, aber Moment mal, das ist aber irgendwie Mist, was er da macht.
Genau, und solange die Öffentlichkeit nicht schreit, was ist denn eigentlich mit den WLANs? Da gab es ja die letzten Jahre, als es so aufgepoppt ist vor ein paar Jahren, dann waren ja viele, also diese Funknetzwerke für zu Hause, für einen Laptop und so, die waren ja alle, eigentlich alle unverschlüsselt. Ich bin jetzt auch in letzter Zeit nochmal ein bisschen rumgelaufen. Die meisten sind eigentlich derzeit verschlüsselt mittlerweile, weil die Hersteller dieser WLAN-Geräte die Verschlüsselung standardmäßig einschalten. Und dann muss man eben eine kryptische Folge auf seinem Laptop eintippen, damit man da Zugang bekommt. Und die hat halt nicht jeder.
Genau.
Ist also eigentlich mal eine gute Nachricht.
Also vor allen Dingen bei neueren Geräten ist es auch wirklich, kann man davon ausgehen, dass es ziemlich sicher ist. Also es gibt dann irgendwie so einen neueren Standard und einen alten Standard. Und der alte, den kann man irgendwie in einer Minute knacken. Und
der WEP.
Der neuere, genau.
WEP kann man ist
irgendwie, sollte man nicht benutzen.
Ja, da gab es mittlerweile fünf oder sechs Angriffe drauf oder Forscher, die 5 oder 6 Mal gesagt haben, oh, wir haben es jetzt noch schneller geknackt. Und
genau, und irgendwann ging es halt so.
Dann gab es WPA. Das war eigentlich nur eine Fortsetzung. Das ist eigentlich auch WEP, nur dass man den Schlüssel ständig wechselt. Ne? Dadurch wird es ein bisschen sicherer.
Genau, weil das, dadurch wenn man ist den schon wesentlich sicherer eigentlich.
Ja. Und dann gibt es WPA 2. Das ist ein ganz anderes Verfahren, das dahinter steckt. Und das gilt als sicher.
Genau.
So. Ja, ist eine gute Nachricht, dass die alle verschlüsselt sind. Obwohl, ich war neulich unterwegs, brauchte mal kurz Internet. Da war das gar keine so gute Nachricht. Dass ich dann ein bisschen suchen musste, bis ich doch nochmal ein offenes gefunden habe, ein unverschlüsseltes.
Ja, das ist natürlich ärgerlich.
Ja.
Gut, aber auf dem Kongress, um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, gab es auch, sagen wir direkt produktive Sachen. Da zum Beispiel wurde für Flash benutzt man so im Browser, um so irgendwie bunte Sachen anzuzeigen, Animationen, YouTube. Kleine Spiele und sowas geschrieben.
Ja, YouTube-Videos.
YouTube-Videos, genau, so, das Standardding. Genau. Dieser Player, der die Videos zeigt, der ist halt in Flash geschrieben. Und Flash ist an sich so eine große Sicherheitslücke im Internet, weil jeder hat es an, weil er irgendwie YouTubes Videos gucken will, aber man kann damit halt ganz leicht irgendwie Mist machen.
Also Flash kann nicht nur Videos anzeigen, sondern man kann das komplett programmieren eigentlich.
Genau.
Und das hat Sicherheitslücken und so kann man potenziell in den Rechner eindringen.
Richtig. Also und das gibt es halt immer wieder Probleme damit, weil das halt wohl nicht so ganz clever gemacht worden ist. Und da gibt es immer wieder Einfalltore. Und deswegen hat jemand sich damit beschäftigt und hat irgendwie ein Plugin für Firefox geschrieben. Und mit dem prüft er Flash-Dateien, filtert die und konnte so einen ganzen Haufen an Sicherheitslücken und Angriffen in Flash-Dateien blockieren. Das heißt,
wie heißt denn das Plugin? Weißt du das? Sonst müssen wir das verlinken.
Blitzableiter nannte sich das Projekt. Verlinken tun wir das auf jeden Fall.
Ja, ich muss mir das nur aufschreiben, weil ich alles hinterher verlinken will. Ja,
aber da kommen wir vielleicht auch noch im Einzelnen dazu, weil das Plugin ist noch nicht so ausgereift, hat nicht nur Vorteile. Ich weiß nicht, ob ich es bei mir persönlich drauf machen würde, aber das ist halt so
jedermanns
eigene Sache.
Ich habe einen kurzen Artikel dazu gelesen, YouTube geht.
Genau, YouTube und YouPorn gehen. Also. Genau.
Gut, kann man.
Gut, aber es geht halt nicht alles. Also es gehen auch manche Skripts, die eigentlich gehen sollten, nicht.
Ist halt schwierig zu sortieren, ja.
Richtig. Dann gab es irgendwie einen Quantenhack. Es gibt so Verschlüsselungen auf Quantenbasis und da werden irgendwie Photonen verschränkt und ja, damit kann man irgendwie sicher, auf sehr sichere Art und Weise einen Schlüssel austauschen, einen geheimen. Um dann wirklich verschlüsselte Daten zu schicken.
Das geht auch so, dass man irgendwie zwei Photonen, also zwei kleinste Teilchen miteinander verschränkt, was auch immer das ist. Vielleicht und dann kann man die auseinander bewegen. Und wenn man das eine anstößt oder anschubst, dann wackelt das andere mit oder so irgendwie. Was war da?
Genau, die haben dann den gleichen Zustand, aber so tief wollen wir vielleicht gar nicht.
Nee, nur mal, damit man mal so ungefähr versteht.
Genau, und um was es da geht. Das war halt irgendwie so ein physikalisches Prinzip und da ging man von aus, dass das bewiesenermaßen als sicher ist. Und sie haben sich jetzt einfach mal eins dieser Geräte genommen, das so im Handel erhältlich ist, mit dem sowas wirklich betrieben wird. Gibt es mehrere Firmen, die sowas
betreiben. Ach, das gibt es schon sogar im Handel?
Ja, ja. Ach, das wird schon auch schon benutzt von großen Banken und teuren Firmen. Und die konnten halt das Gerät überlisten und da unbemerkt Kommunikation abhören. Und das war eigentlich schon eine kleine Sensation.
Ja, das heißt, die Photonen waren jetzt nicht das Problem, sondern die Art und Weise, wie die Sicherheit drumherum so, wie das so eingestrickt ist in dieses Gesamtkonzept. Ne?
Ja.
Da sieht man wieder, Sicherheit ist so ein gesamtkonzeptionelles Ding. Ja, da reicht es nicht, wenn es an einer Stelle sicher ist.
Ja. Ja, dann ging es noch zum Beispiel um IP-Blöcke, wo wir auch irgendwie letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet haben, dass die knapp geworden sind. Und ja, dass es nicht mehr genügend IP-Adressen für jeden Rechner gibt, über die da angesprochen werden können.
Kurze Erklärung, jeder Rechner, der im Internet teilnimmt, braucht eine eindeutige Nummer, das ist eine Adresse. Und da gibt es aber nur, ich sag mal, nur 4 Milliarden Nummern.
So.
Und die werden zentral zugeteilt oder beziehungsweise in Blöcken sozusagen weiterverteilt. Und diejenigen, die das dann kriegen, können es nochmal weiterverteilen in kleineren Blöcken und so. Und die Nummern werden jedenfalls jetzt knapp.
Ja, weil irgendwann sind halt einfach mal alle vergeben.
Ja, genau.
Ja, und die haben sich so ein bisschen mit der Problematik beschäftigt, einen Vortrag drüber gehalten, was da an Schindluder schon mit getrieben werden, dass irgendwelche Blöcke, die eigentlich noch gesperrt sind, dann irgendwie geklaut werden und von anderen Leuten übernommen und heimlich benutzt und naja, solche Sachen.
Mhm. Oh.
Gut, also ich meine, es wurden noch viel, viel mehr Vorträge gehalten.
Scheint
wir können nicht auf alles eingehen, also wie gesagt, 4 Tage in 3 Räumen parallel.
Und wir
kann man sich vorstellen, ist einiges zusammengekommen.
Ja, und wir haben nur 2 Stunden.
Wir haben nur 2 Stunden, also es ist jetzt schon die Frage, ob wir alles, was wir gerade angesprochen haben, durchkommen, aber na, vielleicht machen wir damit in einer Woche weiter, weil wir haben ja in einer Woche schon wieder eine Sendung.
Das ist gut. Genau. Und bevor wir hier weitermachen und ein bisschen tiefer auf die einzelnen Themen einsteigen, machen wir noch ein bisschen Musik. Diesmal von Hype, My Innocence. Hype war das mit My Innocence. Wir haben gerade versucht, mit Sebastian zu telefonieren, aber irgendwie gibt es ja ein technisches Problem. Wir hatten das in der letzten Sendung und das ist offensichtlich noch nicht behoben. Und das bedeutet, wir können gerade kein Telefoninterview machen. In der nächsten Musikpause nochmal hier an den Stecker wackeln oder so.
Schade.
Das ist echt schade, ja, weil Sebastian war hier in Mainz am Dragons Everywhere Event und konnte da ein bisschen was erzählen. Er war, glaube ich, auch beim Aufbau und Abbau ein bisschen beteiligt und so weiter, nehme ich mal an. Und tja, solange machen wir mal weiter mit der Wikipedia. Das interessiert mich jetzt mal, weil das ist auch was ich kenne.
Genau, ich meine, das Wikipedia hat wahrscheinlich jeder schon mal benutzt. Hoffe ich, wenn nicht, sollte er vielleicht mal. Zumindest mal reinschauen. Denn da steht eine haufenweise interessantes Wissen drin, das da Leute gesammelt haben und dort hineingeschrieben haben. Das Ganze war so erfolgreich, dass sogar Brockhaus irgendwann seine große Enzyklopädie vom Markt genommen hat. Damals Standardwerk, heute kann es einfach nicht mehr mit Wikipedia mithalten, weil einfach viel mehr Autoren hat. Weil halt jeder bei Wikipedia mitschreiben kann.
Ja, außerdem ist es auch kostenloser.
Ist auch ein bisschen kostenloser, also der Preis immer so eine Sache.
Ja, genau. Und so ein Brockhaus kostet halt recht viel Geld und veraltet. Oder, ja, man kriegt ja keine Updates. So.
Richtig, und halt bei Wikipedia passiert das alles automatisch, live. Jeder kann da hingehen, wenn er was weiß, das schnell dazu schreiben, das ändern, wenn er was findet, dass was falsch ist. Und sei es nur Rechtschreibfehler. Gut,
jetzt gibt es aber ein Problem. Wie mit allen Projekten, die wachsen und gedeihen, irgendwann fangen dann Probleme an, mit denen man nicht gerechnet hätte.
Genau, es gibt dann immer mehr Regeln, die sich dann aufbauen und da ging es jetzt speziell um das Löschen von Artikeln, genau genommen um das Relevanzkriterium. Also klar ist, dass man irgendwie jemanden einen Artikel anlegt, der einfach nur Werbung ist, oder wo einfach nur Unsinn reinschreibt, also wenn man jetzt irgendwie hingeht, mal sagt mal in Wikipedia, ich tippe mal irgendwie wild auf der Tastatur, schreibe mal 3 Sätze, speichere das, dann wird man feststellen, dass das nach ein paar Minuten gelöscht ist. Gibt es dann so Automatismen, die dann irgendwie sagen, ah, der Artikel ist zu kurz, da steht nur Unsinn drin, der kommt direkt wieder weg.
Mhm, also sowas wie eine Linkliste.
Genau.
Kaufen Sie Viagra jetzt bei mir.
Genau.
Also das, was
ist auch durchaus sinnvoll.
Das ist so das, was bei uns auf unserer Website auch in den Kommentaren immer wieder mal auftaucht, die dann auch vom System zurückgehalten werden. Ich werde dann immer informiert, so, da gibt es einen neuen Kommentar, der sieht aber verdächtig aus. Und dann ist es halt irgendwie so, jetzt ganz günstig Medikamente kaufen und so.
Genau, das gehört halt eigentlich nicht rein. Schwieriger wird es dann bei Sachen, wo es dann halt wirklich über etwas geht, was es gibt, was vielleicht auch jemanden interessiert, vielleicht aber auch nicht. Das ist halt so eine Frage der Relevanz. Und wann man sagt, das ist so wichtig, dass es einen eigenen Artikel braucht, und wann man sagt, das darf keinen eigenen Artikel haben. Und das funktioniert so, dass wenn dann irgendjemand den Artikel geschrieben hat und jemand anderes sagt, nee, wir möchten den gerne löschen oder ich möchte gerne, dass der gelöscht ist, dann gibt das irgendeine Diskussion und dann kann sich da jeder beteiligen, den es interessiert, und seine Meinung dazu schreiben. Mhm. Und am Ende entscheidet ein Administrator, ob das dann gelöscht wird oder nicht. Und also die Administratoren in die Wikipedia, das sind irgendwie Leute, die dazu gewählt worden sind. Also es gibt so regelmäßige Autoren bei Wikipedia, die halt irgendwie schon über 100 Artikel geschrieben haben.
Die sind da jetzt nicht offiziell Mitglied oder so?
Ständig da was schreiben. Genau, die sind nicht offiziell Mitglied.
Die schreiben nur einfach.
Die sind einfach dadurch aufgefallen, dass sie halt viel gemacht haben.
Okay.
Und die können sich dann zur Wahl stellen.
Und wer wählt?
Und wählen kann, soweit ich weiß, jeder, der einen Wikipedia-Account hat.
Ach so, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte, also wenn ich jetzt da mitmache, dann kann ich auch mitwählen.
Genau, also ich glaube, der Account darf nicht gerade eben erst angelegt sein, muss schon ein bisschen älter sein, irgendwie muss man schon ein paar Änderungen gemacht haben.
Mhm, okay, das heißt.
Also man muss sich schon so ein bisschen
eine gewisse Ernsthaftigkeit
haben. Man muss nicht so irgendwie da Top-Autor sein, aber man muss nicht so viel machen, um da mal was mitwählen zu dürfen.
Okay, und dann kann man.
Und die genau, dann werden wählen? Die Administratoren da gewählt.
Wie viele gibt es denn da so?
Ich weiß gar nicht, wie viele. Also ich weiß, in der Diskussion waren irgendwie 5 Wikipedia-Administratoren dort und irgendwie 30 regelmäßige Autoren, also die irgendwie schon große Anzahl an Artikeln geschrieben haben.
30 Wähler sozusagen.
Naja, Wähler waren
Wähler sicherlich waren noch mehr. Ja.
Also ich dürfte da auch wählen zum Beispiel. Und ich habe noch nicht wahnsinnig viel an Wikipedia gemacht.
Aha, du arbeitest aber so ein bisschen mit. Und
genau, also immer wenn ich mal irgendwie was sehe, was falsch ist oder was weiß oder sehe, dass das irgendwie noch fehlt. Oder einfach nur einen Satz finde, der meiner Meinung nach irgendwie blöd oder unvollständig formuliert ist, formuliere ich das vielleicht mal um.
Okay, so funktioniert das.
Genau.
Ja gut, und die Administratoren haben dann die letzte Entscheidungsgewalt in so einem Löschverfahren, sag ich mal.
Genau, im Grunde ist das Löschen selbst dann nicht mehr so ganz demokratisch. Also es gibt dann zwar vorher so eine Abstimmung in der Diskussion, wo man dann sagt irgendwie dafür und dagegen. Aber es ist auch schon passiert, dass alle gesagt haben dafür und also für den Artikel zu behalten, und der Administrator hat es dann trotzdem gelöscht, weil er den Artikel blöd fand.
Oder ja halt gut, nicht, aber das ist, ich meine, er wird ja gewählt, dann wird er beim nächsten Mal abgewählt. Wie oft werden die denn gewählt überhaupt?
Gute Frage.
Weiß auch nicht.
Weiß ich auch nicht.
Du als aktives Wikipedia-Mitglied.
Also ich glaube, ja, im Sommer ist ja schon war irgendwie so eine Wahl, aber
das ist so eine indirekte Demokratie, ja, eigentlich.
Ich sag lieber nichts, ich weiß nicht genau.
Ja. Ist ja eigentlich eine indirekte Demokratie, dass die Administratoren gewählt werden und dann eben die Gewalt ausüben sozusagen am Ende. Aber das funktioniert scheinbar nicht immer so ganz toll mit der Demokratie.
Genau, es gibt dann halt irgendwie den Vorwurf, dass halt manche Administratoren halt einfach ihre Sichtweise durchsetzen und nicht mehr der Demokratie folgen, weil sie es einfach so machen, wie sie es gerne hätten. Es ging dann zum Beispiel irgendwie um Beispielartikel, um Chunk, sagten es wahrscheinlich vielen Leuten nichts. Das ist irgendwie ein Getränk aus Club Mate, das halt irgendwie unter ich sag mal, in Hackerkreisen oder sagen wir im Chaos Computer Club Kreisen, Club Mate ist da so das Standardgetränk.
Das ist ein Eistee auf Mate-Basis, so
genau, südamerikanische Mate-Pflanze. Der Kenner spricht.
Ja, ich hab das Etikett gelesen.
Genau, und darüber wurde halt irgendwie ein Artikel geschrieben zum Beispiel, und der war schon 2 Jahre da und dann wurde er irgendwann gelöscht,
weil
jemand meinte,
jetzt,
dass es irgendwie nur Werbung für das Produkt ist.
Aber Chunk ist jetzt nicht Mate.
Genau,
das ist
halt
Cocktail.
Ein Cocktail, ein Mixgetränk.
Ach so, das ist im Prinzip was sich irgendjemand mal ausgedacht hat. So, man nehme ein bisschen Mate, ein bisschen, was weiß ich, Wodka, keine Ahnung.
Ich glaube, ich weiß noch nicht genau.
Das kenne ich selber
auch. Ist ja auch egal,
auf jeden Fall
gab es den Artikel schon länger und es gab irgendwie Links da drauf und dann wurde er irgendwann gelöscht und die Links führten ins Leere und Ist irgendwie blöd. Oder was anderes, was mir so eingefallen ist, es darf keine Artikel über fiktive Personen geben. Also zum Beispiel, wenn man nach Yoda sucht, also einer der Hauptfiguren aus Star Wars, was ja doch recht bekannt ist, dann darf Yoda keine eigene Seite haben. Also es gibt eine Liste mit allen Figuren aus Star Wars, wo dann auch so ein kleiner Absatz über Yoda drinsteht. Aber weil es keine reale Person ist, sondern nur fiktiv ausgedacht, darf das keine eigene Seite haben.
Der steht sozusagen auf der Liste oder auf der Seite über Star Wars.
Genau.
Weil Star Wars gibt's ja.
Genau.
Also als Roman oder so.
Ja. Das Kontroverse ist allerdings, in der englischen Wikipedia kann er einen eigenen Artikel haben. Hat er auch sogar ziemlich lang.
Okay, und da gibt's
Regeln.
Und
das ist halt so das Kontroverse, wo man halt sagt, irgendwie, man sollte diese Auswahlkriterien irgendwie weltweit abstimmen, dass die einheitlich sind.
Mhm.
Ist natürlich schwieriger, das irgendwie einheitlich zu machen, aber ich
finde,
das ist halt die Frage, so eine Verständnisfrage, was man meint, dass in so eine Enzyklopädie in welchem Ausmaß reingehört.
Ist die Wikipedia länderweise organisiert? Also ich meine, Wikipedia gibt es ja in vielen Sprachen, insofern ist das ja ein internationales Projekt. Aber ist jetzt die Wikipedia organisiert als Verein oder so in Deutschland?
Da gibt es einen Verein für.
Ah, Wikimedia heißt der,
Wikimedia,
ja?
Wikimedia, genau.
Und das ist ein deutscher eingetragener Verein.
Mhm.
Und die betreiben sozusagen den deutschen Teil der Wikipedia.
Mhm.
Oder wie?
Nein. Also die betreiben die nicht, sondern die unterstützen das nur. Das ist irgendwie ein bisschen komplizierter. Also es gibt praktisch einen Verein in Deutschland, der den deutschen Teil oder der Wikipedia generell unterstützt.
Die
allerdings nicht irgendwie die Server betreiben oder sowas.
Ach, das jetzt wieder nicht. Ah, okay.
Das heißt, wenn man die wurden schon irgendwie ein paar Mal verklagt wegen irgendwelchen Inhalten in der Wikipedia und da haben die gemeint, nee, haben wir ja gar nichts mit zu tun. Zu Recht.
Geschickt. Okay. Gut.
Ja, und genau, was wollten wir jetzt eigentlich sagen? Ja, es gibt halt diesen Verein, aber der ist davon erstmal so unabhängig.
Mhm.
Das heißt aber trotzdem, dass die Wikipedia an sich länderweise organisiert ist, ist sogar so weit, dass die teilweise andere Software benutzen. Also, dass dann die deutsche Wikipedia andere Sachen kann als die englische.
Tatsächlich?
Gut, aber es führt jetzt vielleicht zu weit.
Und na gut, also ich interessiere mich jetzt dafür, weil die Regeln ja scheinbar dann unterschiedlich sind auch. Ne?
Mhm.
Also diese Regeln, was jetzt rein darf oder soll und was nicht.
Genau, es ist jetzt vor allen Dingen halt diese Entscheidung, diese ganze Regelbasis, die wird dann halt wurde halt erstmal anfangs übersetzt, aber irgendwann wurde es halt dann doch durch die Übersetzung und durch die verschiedenen Versionen, weil es nicht immer wieder live übersetzt wird, sondern da wird mal was ins Deutsche geschrieben, da wird mal was ins Englische geschrieben und dann schreiben sie halt nicht immer das Gleiche rein. Dann entwickelt sich das halt so anders mit der Zeit.
Mhm, okay.
Und so ist das über die Zeit gewachsen, gibt es ja auch schon einige Jahre jetzt und viele Leute, die dran rumgeschrieben haben und immer mehr Regeln, also wer sich mal anguckt, was es so an Löchkriterien gibt, jetzt gar nicht mal Relevanzkriterien, einfach nur mal Löchen allgemein. Da gibt es schon viele, viele Seiten zu an Regeln aus den verschiedenen Bereichen. Und generell, also es ist eine riesen Bürokratie geworden im Grunde, wodurch das halt auch schon viele, viele Autoren verschreckt worden sind, die halt dann irgendwie versucht haben, was zu machen und
dann
irgendwie abgeschreckt worden sind, weil
so,
es dann irgendwie gelöscht worden ist.
Mhm.
Ist dann halt blöd, wenn man irgendwie einen Riesenartikel schreibt und dann wird da kommentarlos gelöscht.
Wegen irgendwas, ja.
Wegen irgendwas.
Dann lest
man weiß erstmal gar nicht, warum.
Lest erstmal gefälligst die 17 Seiten AGB oder so. Ne?
Genau.
Ja, das ist dann immer doof.
Hm. Ja, und gab dann zum Beispiel irgendwie den Vorschlag in der Diskussion, dass man Artikel, die wegen Relevanz gelöscht werden, trotzdem noch irgendwie sichtbar macht. Dass man da trotzdem noch wieder irgendwie drankommt. Weil zur Zeit
also
ist es so,
quasi Klick auf Trash, auf Mülleimer und dann kann man im Mülleimer wühlen, was da so drin liegt.
Genau, dass man halt irgendwie sieht, also der Artikel haben wir zwar eigentlich nicht, aber es gibt da sowas, das wurde mal gelöscht, aber das ist eigentlich nicht relevant. Du kannst es angucken, wenn du willst, aber relevant ist es nicht.
Okay, auf jeden Fall die Kriterien, was jetzt eigentlich relevant ist und nicht, die sind ein bisschen unklar.
Genau.
Also gibt viel Grauzone scheinbar.
Mhm.
Und jetzt sagen einige, wir sollten rigoroser löschen und andere sagen, wir sollten eher möglichst viel behalten.
Richtig.
Okay.
Das weil die einen sagen halt, wir haben hier freies Wissen, demokratischer Bereich, lasst uns einfach alle irgendwelche Artikel schreiben.
Mhm.
Solange es nicht ganz großer Humbug ist, kann man das doch aufheben. kann doch für irgendjemand interessant sein. Die anderen sagen, hier ist eine Enzyklopädie, wir wollen hier irgendwie einen gewissen Standard hochhalten, wir wollen hier nicht alles einfach reinpacken, sondern wir wollen nur qualitativ hochwertige Sachen, was man auch wieder irgendwie verstehen kann.
Ja gut, dadurch haben die ja auch die Reputation bekommen.
Ja.
Also dadurch, dass die Leute sagen, Wikipedia ist halt auch gut. Ist auch interessant, wenn man da mal, egal was man nachschlägt, man findet halt so ziemlich alles und es ist auch immer recht hochwertig.
Genau.
Also immer für einen Hausgebrauch
nicht,
durchaus
nicht immer, super. Aber meistens.
Ja, meistens. Für einen Hausgebrauch durchaus ausreichend. Ja. Man kann sich mal schnell informieren, was ist denn das?
Ja. Ich meine, an sich hat die Wikipedia auch einen Anspruch, irgendwie wissenschaftlich zu sein. Das heißt, es wird versucht, überall Referenzen anzubringen aus Sekundärliteratur. Sieht man oft irgendwelche Fußnoten, wo dann irgendwelche Bücher verwiesen sind.
Das ist dieser wissenschaftliche Ansatz, ne?
Genau. Und dann möchte man halt schon so einen gewissen Standard hochhalten. Man hat irgendwie zum Beispiel so eine Sichtungsmechanismus eingeführt, wo dann Administratoren ich glaube nicht nur Administratoren, sondern auch Leute, die irgendwie in dem Wissensbereich viel machen, dann die Artikel sichten und dann sagen, der ist jetzt der Top-Artikel. Also man kann dann irgendwie in der History nachschlagen, dass es schon irgendwie was Aktuelleres gibt, aber der wird dann halt noch nicht angezeigt, weil der nicht der Gesichtete ist.
Da erscheint dann oben rechts auch so ein kleines Symbol, dass der Artikel gesichtet ist.
Genau, so ein Auge ist das.
So ein Auge und dann weiß man, diese Version von dem Artikel wurde mal für gut befunden und es mag aber neue, da kann man auch auf das Auge, glaube ich, draufklicken, um dann zu gucken, gibt es neuere Versionen oder so.
Ja.
Okay.
Ja. Wobei es natürlich auch keine Garantie ist, dass es alles dann richtig ist, weil es halt auch nur irgendjemand beurteilt hat.
Ja, gut.
Nur, weil man menschliche Fehler sind nie ausgeschlossen.
100% zu erreichen ist halt immer ein bisschen schwierig.
Ja.
Auf jeden Fall wurde in Berlin darüber gestritten oder beziehungsweise diskutiert. Gestritten wurde vorher wohl schon viel. Aber kam denn da irgendwas raus jetzt? War irgendwie, glaube ich, eine zweistündige Diskussion oder so?
Ja, mindestens.
Mit den paar Administratoren und
Benutzern. Ja, es gab dann halt noch verschiedene Vorschläge. Zum Beispiel wurde irgendwie von vielen Nutzern gefordert, dass man irgendwie einen Bewertungsmechanismus einführt, um Seiten zu bewerten, wie toll die sind. Dass man dann vielleicht auch von daher ableiten kann. Viele Leute haben irgendwie gesagt, das ist ein toller Artikel, dass man den vielleicht dann deswegen nicht wegen Relevanz oder Irrelevanz löschen kann. Da gab es aber auch wieder Ablehnungen dagegen, nicht ganz unberechtigt, finde ich, dass diese Leserbewertung halt nicht so ganz neutral sind. Wenn man zum Beispiel irgendwie einen Text über Pokémon-Artikel hat, der hat wahrscheinlich immer 5 Sterne, einfach weil viele Leute daran oder viele junge Leute daran Interesse haben und das nachgucken und Pokémon einfach toll finden und dann einfach toll klicken, auch wenn der Artikel gar nicht so toll ist.
Das heißt, sie bewerten gar nicht den Artikel selber dann.
Genau, es sind einfach nur die Sache bewertet.
Die Benutzer klicken allzu leicht auf toll oder auf schlecht. Ne? Kann ja auch andersrum passieren, ne?
Ja.
Dass die Leute den Artikel schlecht klicken, weil die den Politiker nicht mögen oder so.
Richtig.
Ja. Und so richtig was rausgekommen ist aber, also eine Entscheidung gab es da wohl nicht, sondern die Diskussion geht weiter.
Genau, ist halt irgendwie überarbeitungswürdig, aber zurzeit das Beste, was wir haben. So war halt der Abschlussstand eigentlich.
Müssen wir jetzt irgendwie Angst haben, dass die Wikipedia kaputt geht? Dass die Benutzer sagen, oh, dann schreibe ich jetzt nichts mehr?
Ich glaube, da muss man sich keine
Gibt's
Sorgen machen.
Gibt es da schon Konkurrenzprojekte?
Ja, gut, dass es anspricht. Also es gibt von Tim Weber, der hat in dem Zusammenhang unter Diskussion auch noch irgendwie vorgestellt, dass er irgendwie ein Ergänzungsprojekt hat. Das nennt sich Levitation. Da ist ein bisschen komplizierter aufgebaut. Da hat im Prinzip jeder Benutzer seine eigene Wikipedia. Und man kann dann in dem globalen Wissenspool suchen und dann von dort aus Artikel übernehmen. Allerdings, hat halt den Effekt, also wenn ich jetzt irgendwie einen Artikel schreibe, liegt der erstmal nur bei mir. Dann heißt andere Leute sehen den erstmal nicht. Die können den dann übernehmen, wenn sie wollen. Wenn sie irgendwie finden, oh, der Artikel ist toll. Mhm. Oder irgendwie zu dem Thema gibt es keinen Artikel, dann gucke ich mal, was andere vielleicht schon geschrieben haben. Dann findet man vielleicht den Artikel von mir.
Und du stellst deine eigene Wikipedia zusammen.
Genau, und dann kann man das übernehmen. Und dann sieht man halt irgendwie, wie verbreitet die einzelnen Artikel sind. Und sieht dann halt daraus, dass sich dann zum Beispiel Artikel, die irgendwie nur aus Werbegründen geschrieben worden sind, weil Ford irgendwie sein neues Auto bewerben will, die sich halt nicht gut verbreiten, weil interessiert keinen.
Ist auch eine Form von Bewertung eigentlich.
Ist im Prinzip eine Bewertung.
Ich übernehme den Artikel oder nicht.
Genau.
Ich klicke, der ist toll oder ich klicke nicht, der ist toll.
Ja.
Das ist eigentlich schon alles, ne? Und das ist aber verknüpft mit der Wikipedia, oder was? Die nehmen dann irgendwie die echten Wikipedia-Artikel und machen das dann damit, oder?
So scheint es also sozusagen, dass das dann nur die Änderungen darauf basiert sind. Ich weiß nicht genau.
Okay.
Also ich kenne das Projekt nicht im Detail, aber...
Wie heißt das Ding? Levitan?
Levitation.
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 Verlinken wir auch mal.
Ja, verlinken wir.
So.
Musik.
Was hast du noch? Wir machen mal Denis Richard, ein Franzose, ein Halblandsmann von mir. Ja, auch ich habe Migrationshintergrund.
Oh, wusste ich gar nicht.
Ja, mit dem Titel Kyriel. Da sind wir wieder. Nordfunk, die Sendung des Chaos Computer Club Mainz, hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Prost Neujahr, haben wir gar nicht gesagt.
Richtig, ist ja gerade erst ein paar Tage her.
Ein ziemlich neues Jahr noch. Und unsere erste Sendung 2010, die 46. Sendung insgesamt.
Die...
Jetzt sag bloß nicht, dass die 47.
Das ist schon wieder, die 47.
Habe ich schon wieder verrafft. Ich bin immer eins zu spät, ja. Wahrscheinlich werde ich jetzt auch eine Zeit lang noch 2009 überall draufschreiben. Das muss ich gerade überlegen.
Das wird mir wahrscheinlich auch so gehen.
Muss ich gleich bei der Sendebestätigung mal aufpassen. Mhm. Gut. Stichwort E-Pass. Ein neues Jahr, Stichwort ein neues E-Pass. Projekt.
Also genau genommen, E-Pass ist ja eigentlich der Reisepass.
Also
E-Paar ist ja eigentlich der neue elektronische Personalausweis, der ab 1. November hier eingeführt werden soll in Deutschland. Der geht auch so ein bisschen in Richtung von dem Reisepass. Weiß nicht, ich habe letztens einen beantragt, vielleicht der ein oder andere auch schon. Da muss man jetzt irgendwie Fingerabdrücke angeben und das dann irgendwie alles elektronisch und mit Chip gespeichert. Und
ist das jetzt schon so?
Naja, also zwangsweise. Ich wollte irgendwie in Urlaub fahren und da brauchst du jetzt auf einmal so einen Reisepass, wenn du ins falsche Land fährst. Und
ja, gut,
musst du da deine Fingerabdrücke abgeben. Also ich fand das ja schon ein bisschen komisch, aber man hat so nicht so die Chance, sich so dagegen zu wehren.
Nicht
also es gab wirklich. Dann irgendwelche eine Aktion vom Chaos Computer Club in Berlin, die dann einer Frau irgendwie die Fingerkuppen mit Sekundenkleber verklebt haben, die dann nach langer Diskussion und Erklärung, sie sei irgendwie Chemikerin und vielen Ausreden, es dann irgendwann dann geschafft hat, dann einen Ausweis ohne Fingerabdrücke zu bekommen, aber so im Allgemeinen scheint das wohl sehr kompliziert zu sein, weil an sich hat man nicht die Möglichkeit zu sagen, nein, ich will da meine Fingerabdrücke nicht drin haben. Ja, beim neuen Personalausweis ist das ein bisschen anders. Da kann man eine Fingerabdrücke nach Wunsch abgeben. Also man möchte unbedingt seine Fingerabdrücke im Personalausweis haben, dann kann man die dahinterlegen. Wofür auch immer man das denkt, dass das sinnvoll ist.
Also es ist freiwillig.
Ist freiwillig, genau.
Das ist gut.
Also erstmal optisch sieht er ja schon mal ganz anders aus, weil es so eine Scheckkarte, so eine Plastikkarte, wie man es irgendwie...
Ja, wie dieser neue EU-Führerschein, also jetzt schon nicht mehr so ein neuer EU-Führerschein.
Genau, einfach so eine Karte, Plastik, da ist irgendwie ein Chip drin, den man sowohl elektronisch in irgendeinem Gerät als auch über Funk auslesen kann. Also Funk heißt RFID, also nur über kurze Entfernungen, mehr oder minder kurz, gibt es verschiedene...
Ja, in dem
Ideen,
Fall
um das über größere Entfernung auszulesen, aber...
Ein paar Zentimeter genau, ist zumindest vorgesehen, ja.
Genau, und ab 1. November gibt es den, das heißt, man muss den nicht direkt, kriegt den nicht aufgezwungen, sondern halt erst, wenn der eigene Ausweis abgelaufen ist, dann bekommt man halt keinen alten mehr, sondern den neuen.
Mhm.
Auf dem Chip ist erstmal so das ganz Normale gespeichert, was auf dem normalen Ausweis vorher auch drauf war, Name, Vorname... Doktorgrad, wenn man sowas hat, Geburtsort, Anschrift. Anschrift war auf dem alten nicht drauf, das ist neu. Oder?
Doch.
Ich glaube auf dem alten.
Wo ist mein Portemonnaie? Da habe ich drüben eine Jacke.
Großes
Gekrame. Ja,
auf
dem alten, ja. Ich meine die Anschrift. Ich habe nämlich, als ich nach Wiesbaden umgezogen bin, haben sie nämlich einen Aufkleber. Guck mal auf der Rückseite oben.
Tatsache, auf der Rückseite noch. Genau.
Siehst du? Da ist nämlich eine Anschrift. Ich habe nämlich einen Aufkleber auf meinen vorhandenen Personalausweis gekriegt, als ich nach Wiesbaden umgezogen bin. Moment, das ist so lange her, wahrscheinlich brauche ich mal langsam einen neuen, fällt mir gerade ein.
Da fällt's auf.
Oh Mist, da muss ich gleich
mal nachgucken. Gut, musst du mal gucken. Auf jeden Fall, was praktisch an diesem neuen Ausweis ist, dass man, wenn man zum Beispiel umzieht, braucht man nicht direkt einen neuen Ausweis, sondern man kann einfach das elektronisch in dem Chip ändern und einen Aufkleber draufkleben und dann
also stimmt das wieder. Aufkleber geht ja auch jetzt schon.
Okay.
Das steht aber alles auch nochmal draußen drauf wahrscheinlich.
Genau, genau.
Was da drin gespeichert ist.
Also das meiste zumindest. Also der ist dann auch wieder 10 Jahre gültig und der hat dann so nette Sachen, zum Beispiel, dass man irgendwie eine Alterskontrolle durchführen kann. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Zigarettenautomat gebe.
Also automatisiert, das ist der Trick.
Genau. Ja. Dann kann der Automat prüfen, wie alt ich bin.
Bisher konnte ich doch meinen Führerschein reinstecken, oder?
Weiß nicht, ich kaufe keine
Zigaretten. In manche jedenfalls.
Das kann sein.
Also es gab einmal das mit der Bankkarte, weil die haben ja auch elektronische Daten drauf gespeichert, auf dem Magnetstreifen.
Richtig.
Oder vielleicht auch in dieser Geldkarten-Chip-Funktion, ne? Weiß ich nicht.
Ich glaube, wahrscheinlich eher da.
Da haben die Zigarettenautomaten bisher nachgefragt und ich glaube, EU-Führerschein ging noch auch, oder? Blöd, irgendein Raucher hier?
Ja, zu viele Nichtraucher. Ja.
Da frage ich mich gerade, wie die das da erkannt haben, weil der hat ja noch keinen elektronischen Zusatz, der EU-Führerschein. Bis jetzt.
Vielleicht irgendwie vom Bild aus.
Wahrscheinlich haben die nur geguckt,
wir sollten nicht so viel spekulieren. Das wirkt dann so, als hätten wir keine Ahnung.
Ach so, ja, Entschuldigung.
Gut, auf jeden Fall, dieser Chip hat irgendwie mehrere Funktionen, die teilweise sehr ausgeklügelt sind. Ja, zum Beispiel kann da nicht jeder einfach alles auslesen. Sondern diese Alterskontrolle kann man nur durchführen, wenn man dazu die passende PIN eingibt. So wie bei der Bankkarte. Hast du so getrennt zwischen den behördlichen Sachen? Also die Behörden haben irgendwie so einen Schlüssel, so einen signierten, mit dem können die halt den Chip komplett auslesen, Daten ändern, alles möglich machen. Und also zum Beispiel, wenn man in Polizeikontrolle steht. Und wenn man jetzt irgendwie an eine Firma geht, zum Beispiel irgendwie von einem Zigarettenautomat oder im Internet irgendwas kaufen will, dann muss man da irgendwie die PIN eingeben. Also man kann das auch dann, wie schon eben angesprochen, direkt im Internet benutzen, um irgendwelche Sachen zu kaufen, um da zu verifizieren, wer man ist.
Dann brauche ich aber doch ein Lesegerät dafür.
Genau, da braucht man ein Lesegerät. Das wurde in dem Vortrag auch schon mal gleich angekreidet, weil das halt sehr technisch ausgefeilt ist und hochentwickelt. Wird das Lesegerät wahrscheinlich dafür sehr teuer werden. Also es gibt da noch keinen konkreten Preis, aber er schätzt, dass es irgendwie 150 bis 200 Euro kosten wird und dass es deswegen einfach sich keiner ja, sich kaufen wird und sich deswegen prinzipiell nicht durchsetzt.
Dann geht der ganze Preisvorteil beim Internet-Shopping ja wieder verloren.
Ne? Richtig, richtig.
Ja, aber sowas Ähnliches gibt es, glaube ich, gibt es Ideen, sowas für Bankgeschäfte zu machen, was sich aber auch nie durchgesetzt hat. Mit irgendwelchen Chipkarten.
Genau, weil auch wieder die Lesegeräte zu teuer sind.
Obwohl so teuer sind die gar nicht.
Ja, aber hat einfach keine Lust, dich so ein Gerät zu besorgen. Und das ist auch blöd, wenn du irgendwie unterwegs bist, dann hast du das Gerät nicht dabei, dann kommst du nicht an deine Banksachen. Das ist ja auch irgendwie unpraktisch, sagen wir mal.
Das ist natürlich richtig, ja.
Und wenn der Computer irgendwie mit einem Wurm infiziert ist, dann bringt es vielleicht im Zweifelsfall gar nichts.
Ja, das kommt, glaube ich, darauf an, wie man das genau technisch ausführt.
Genau, also bei dem neuen Personalausweis haben sie irgendwie sich ein Verfahren überlegt, bei dem dann direkt die Verbindung bis zum Server, von der Karte bis zum Server verschlüsselt wird. Das heißt, wenn das alles so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben, kann man selbst von dem Computer, wenn der irgendwie infiziert ist, wenn der irgendwie unsicher ist, kann man da nicht das Ganze manipulieren. Ich stelle mir das noch schwierig vor. Angeblich soll es klappen.
Also ich stelle mir dann ja eher vor, dass
wirklich mal sowas in der Hand hat.
Aber wie viel Geld ich an wen überweisen will, tippe ich ja trotzdem erstmal in meinen Computer ein. Und der muss dem Lesegerät das ja mitteilen. Und auf der Verbindung kann es ja schon manipuliert werden.
Richtig, aber
das heißt,
die Lesegeräte haben ein Display und eine Tastatur.
Ah, da kann man das da machen.
Also
ja, dann würde ich mir für meine Banksachen aber eigentlich
deswegen sind die auch teuer.
Genau, ich wünsche mir dann aber eigentlich ein Gerät, das ich ohne Computer betreiben kann, direkt am Netzwerk, vielleicht per WLAN oder so.
Oder so per Handy.
Oder per Handy oder irgendwie sowas. Also was ohne Computer auskommt. Dann hätte man den Faktor nämlich beseitigt.
Ja, an sich gibt es ja auch Handys, die RFID-Karten auslesen könnten. Also das wäre dann schon durchaus denkbar.
Ja, aber da ist ja auch, Handys werden ja mittlerweile auch infiziert.
Richtig, richtig.
Nee, ich meine da schon so ein richtig dediziertes Gerät, was wirklich nur Banksachen machen kann. So wie Wahlcomputer nur wählen können. Aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Ja, das wäre
vielleicht noch eine Stufe besser.
So eine abgeschlossene Sache.
Ja. Ja gut, wie auch immer, da gibt es jetzt Bestrebungen. Immerhin finde ich das ja ganz gut, dass es so
Also die haben sich auch wirklich viel überlegt. Also wenn man dann irgendwie sich im Internet bei irgendjemandem authentifizieren will, bei, keine Ahnung, bei eBay anmelden oder so, dann muss man da nicht die, also man, da wird da irgendwie so ein Synonym erzeugt, der dann halt nur im Zusammenhang zwischen dem Anbieter und dieser Karte funktioniert. Also ohne sich, man muss sich nicht selber so verraten, sondern auf der Karte wird so ein, also es gibt so ein Verfahren, in dem beide Keys da irgendwie gemixt werden von dem Anbieter und deine eigene und
dann
kann man irgendwie feststellen, dass du bist. Allerdings halt auch nur bei diesem Anbieter. Man kann das dann nicht auf andere Anbieter übertragen. Also wenn du dann irgendwie was bei eBay gekauft hast, dann kann eBay nicht feststellen, dass du auch was bei Amazon gekauft hast, auch wenn eBay und Amazon zusammenarbeiten. Also die haben sich schon richtig Gedanken über Datenschutz gemacht. Nett. Also da sieht man, da hat sich schon ein bisschen was entwickelt.
Siehst du, das ist doch mal eine gute Nachricht.
Genau, also vor 10 Jahren hätte sich da wahrscheinlich kein Mensch Gedanken drüber gemacht.
Ja, finde ich gut. Dann will ich auch einen.
Genau. Und sie haben sich auch Gedanken gemacht, wenn zum Beispiel bei der Polizei, die muss ja Lesegeräte haben, um diese Personalausweise immer auslesen zu können. Komplett. Ja. Auch ohne, dass derjenige seine PIN eingibt, weil dann sagt er irgendwie, oh, ich weiß meine PIN nicht oder och, ich mag nicht.
Ja, ja, genau.
Wie das so vielleicht bei der Polizei ist, wenn man gerade einen Verbrecher geschnappt hat.
Was haben wir sind bisher gemacht?
Nicht unbedingt komparativ.
Ich habe meinen Personalausweis nicht dabei oder so. Das kannst du aber weiterhin sagen.
Das kannst du noch weiterhin sagen, aber dann nehmen sie dich halt immer mit, ne? Das ist blöd.
Je nachdem, ja.
Ja, und genau, wenn so ein Lesegerät geklaut wird, dann ist da irgendwie so ein Zertifikat drin und das läuft ab alle 3 Tage. Das heißt,
ein gestohlenes
im besten
Gerät
Fall kann man das Gerät nur 3 Tage lang benutzen, dann muss das irgendwie neu im Internet mit dem Server synchronisiert werden, neues Zertifikat ausgerichtet.
Aha.
Und von daher halt nur begrenzt nützlich, selbst wenn man sowas mal in die Hände bekommt.
Okay, also man sieht, man macht sich da doch deutlich mehr Gedanken als bisher.
Muss man auch.
Wollen wir mal hoffen, dass es was wird.
Genau, weil also das wird sich dann halt zeigen, wie sicher das Ganze wirklich ist, wenn man sowas dann mal in der Hand hat.
Komplexe Systeme neigen ja zu Schwachstellen. Ne?
Ja, vor allen Dingen, da vieles halt auch Eigenentwicklungen ist, eigene Protokolle, weil die vorhandenen Protokolle das halt nicht so unterstützt haben. Ist dann halt immer die Gefahr, wenn das so Eigenentwicklungen sind, dass die dann halt, wenn ja von der Öffentlichkeit nicht so überprüft worden sind, dass die nicht ganz so gut sind, aber wird sie zeigen, wie gut die sind, wenn wir es dann in der Hand haben.
Gut, das war eine gute Nachricht, dass man sich zumindest Gedanken macht. Hoffentlich wird da keine schlechte draus, wenn es dann fertig ist.
Genau. Noch ein bisschen Musik vielleicht?
Ja, dann muss ich mal überlegen.
Immer so viel.
Ich hätte da noch Rap anzubieten. Den habe ich auch schon mal gespielt vor einigen Sendungen.
Mhm.
Den Titel Wortschatz, Quatsch, muss gucken, wie heißt das Ding? Nur wenig Licht von Wortschatz, genau so war es. Ja, machen wir ein bisschen Musik, 13:03 jetzt. Der Nordfunk ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5, es sind jetzt 13:07 Uhr. Am 3. Januar ein neues Jahr, ein neuer Nordfunk, unsere erste Sendung in diesem Jahr, die 47. Sendung in Folge. Der Tanjev ist hier.
Und der Pi. Und die nächste Sendung kommt auch schon nächste Woche direkt.
Ja, ja, wir haben da so...
Wir haben jetzt so eine, durch die Rheinwelle-Hörer kennen das, hören das wahrscheinlich jede Stunde in der anderen Sendung, Zeitplanumstellungen.
Ja, das alte Jahr hatte 53 Kalenderwochen und da wir immer in jeder ersten oder zweiten geraden Kalenderwoche senden, müssen wir jetzt zweimal hintereinander oder so irgendwie...
Genau, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, aber...
Aber wenn halt die Sendeleitung sagt, ihr habt Sendung, ja, pff, dann müssen wir Sendung machen.
So müssen wir das machen, ne?
Führt kein Weg dran vorbei.
In dem Zusammenhang, neue Sendung, schauen wir auch immer wieder auf unsere Internetseite und hier haben wir zum Beispiel einen Kommentar von Kalli zu unserer Sendung 45 über Dateiformate. Für diesen Kommentar wollen wir uns mal hier persönlich bedanken, weil er sich da sehr viel Mühe gemacht hat und... gebeten hat auf verschiedene Sachen zu Videoformaten, zu denen wir leider nicht mehr kamen, was uns auch sehr leid tat, aber unsere Zeit ist immer so beschränkt, dass wir jetzt in den Videoformaten noch ein bisschen eingehen und wir werden das auf jeden Fall noch irgendwie einbauen. Wir wissen noch nicht genau, wie und wann, in welchem Zusammenhang wir das irgendwie reinbringen können. Ich denke, wir werden keine eigene Sendung zu Videoformaten machen. Aber ich denke, das wird sich noch irgendwie unterbringen lassen.
Das wird sicherlich nochmal irgendwo auftauchen, ja.
Genau. Also.
Ja, und wir haben es auch so verstanden, dass wir einige Begriffe teilweise nicht früh genug oder nicht genug einführen. Das müssen wir in Zukunft auch verbessern.
Genau, also wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, haut uns, geht auf unsere Webseite und erzählt uns das, sagt.
Es gibt zu jeder Sendung einen Eintrag und da kann man Kommentare hinterlassen.
Genau, die also wenn man auf der Webseite ist, ist dann irgendwie.
Die wir sogar lesen.
Oben rechts im Kleingedruckten steht dann irgendwie Kommentare und wenn man da draufklickt, kann man dann irgendwie noch was dazu schreiben.
Man kann auch gucken, was andere geschrieben haben.
Und ab und zu lesen wir das sogar?
Ja, wir lesen das vor jeder Sendung.
Und wir schreiben da sogar was dazu. Meistens.
Ja, sowas wie, wo bleibt die Sendung? Entschuldigung. Unsere Sendung wird nämlich nach der Sendung im Internet veröffentlicht und zum Herunterlad bereitgestellt. Oder wie übersetzt man Download?
Genau, dafür muss erst die Aufnahme hier umgewandelt werden.
Genau, ich schneide die immer hinten Text und vorne ein bisschen ab und so. Und ich mache eine Version ohne Musik, wo ich die Musik rausschneide.
Genau, und da der Tanjev noch ein Leben außerhalb des Nordfunks hat, dauert das ab und zu mal ein bisschen.
Ja, genau.
So ist das Leben.
So ist das Leben.
Aber meckern aber hilft.
Meckern hilft und die Sendungen sind ja immer schon vor der nächsten Sendung online. Das sind normalerweise 4 Wochen dazwischen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es bis zur nächsten Sendung hinkriege.
Gut, aber heute reden wir jetzt über den Chaos Computer Kongress in Berlin, wo sich eine Reihe von Hackern, Wissenschaftlern, Künstlern, Philosophen und wer weiß, wer da sich sonst noch rumgetrieben hat, zusammengefunden haben, Tausende aus der ganzen Welt, um über Computer, um über Sicherheit und was ihnen sonst noch auf den Herzen liegt, zu reden, neue Sachen zu präsentieren.
Rund um Technik eigentlich.
Rund um Technik. So auch über GSM. GSM ist der Mobilfunkstandard für unser Handynetz. Das heißt, jeder, der ein Handy hat, benutzt GSM. Und wir wollen gar nicht erklären, wie das im Detail funktioniert. Aber so im Groben haben wir ein Handy, das verbindet sich zu einer Mobilfunkstation, die sind hinter Sendenmasten. Und darüber kann man telefonieren. Die Verbindung ist normalerweise verschlüsselt. Aber das ist nicht so wirklich sicher.
Also ist die normalerweise verschlüsselt oder ist die normalerweise?
Die ist normalerweise verschlüsselt.
Kann auch unverschlüsselt?
Es soll auch Mobilfunkmasten geben, die unverschlüsselt sind, angeblich, aber nicht so massig viele. Also insgesamt so weltweit wird das ja irgendwie in 200 Ländern eingesetzt und 4 Milliarden Menschen weltweit benutzen das. Und dass dieser Standard irgendwie unsicher ist und im Prinzip jeder da Gespräche mithören kann, ist schon ein bisschen erschreckend eigentlich. Das Problem ist nicht neu, also ist schon seit 1994 bekannt.
Aber bisher war es eigentlich kein echtes Problem in der Praxis, ne?
Ja, genau. Also,
bist du schon mal abgehört worden?
Ja, merkt man ja nicht, ne?
Ja.
Ja gut, aber die einfache Lösung gibt es also irgendwie in Israel oder so, gibt es so ein Gerät für irgendwie 150.000 US-Dollar, kann man so kaufen, nennt sich IMSI Catcher. Muss man ein bisschen erklären. IMSI ist die Identifikationsnummer von einem Handy.
Jedes Handy hat eine ganz eigene.
Ganz eigene.
Weltweit individuell.
Ja. Sowas wie eine MAC-Adresse, sag ich jetzt mal.
Beim Computer. Ja.
Auf jeden Fall so eine eindeutige Nummer. Genau. Und so ein IMSI-Catcher, der fängt Handys. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wir simulieren einfach eine Basisstation. Sagen hier, ich bin der Sendemast. Und dann braucht man nur ein starkes Signal und dann verbinden sich alle Handys mit diesem Mast.
Mit diesem Gerät.
Mit diesem Gerät.
Die Handys verbinden sich immer mit dem Gerät oder mit dem Sendemast, der das stärkste Signal ausstrahlt, genau. Damit man die beste Verbindung hat.
Genau. Ja. Also es ist genau genommen wird das noch ein bisschen mehr gefiltert, weil die senden dann so eine Länderkennung aus, dass man irgendwie das richtige Land erwischt. Und sie senden so eine Mobilfunkkennung aus, also je nach Anbieter. Also O2 hat dann eine andere Kennung als die 1 und so, damit man die Netze irgendwie unterscheiden kann. Weil die Handys dann oft halt Prioritäten haben, dass wenn ich dann halt einen Vertrag mit denen habe, verbindet sich mein Handy eher mit denen.
Ja, genau. Und dann kann dieser IMSI-Catcher, dieses Gerät, diese Kennungen mit ausstrahlen und dann kann man
vorsortieren. Genau, wenn man dann das richtige Land und die richtige Provider hat.
Dann verbinden sich nur noch E-Plus-Handys und nur noch die aus Deutschland.
Genau.
Und die anderen? Suchen sie einen anderen Mast in der Nähe?
Die versuchen sich einen anderen Mast oder je nachdem, wie die eingestellt sind, nehmen die zur Not einfach den, glaube ich. Da sind die
so als letzte
willkürlich so.
Ja, okay.
Wenn wir sonst nichts haben, nehmen wir halt das, bevor wir gar nicht telefonieren können.
So, und dann bist du mit diesem vermeintlichen Mast verbunden, kannst aber gar nicht telefonieren, oder? Weil der ist ja gar kein Telefonnetz.
Kannst du schon telefonieren, wenn er das weiterleitet.
Ach, das kann der auch. Das heißt,
also der leitet das weiter und du kannst so, dann ganz normal telefonieren und merkst du eigentlich nichts von. Nur kann der halt dein Gespräch mithören.
Weil immer nur die Verbindung bis zum nächsten Mast verschlüsselt ist.
Genau.
Und da wird die ja dann wieder entschlüsselt, okay. Und dann kann das
Gerät. Du hast dann vielleicht sogar eine verschlüsselte Verbindung bis zu dem, wobei ich glaube, der Schalter dann sagt dann, also der Mast kann einfach sagen, nö, ich habe keine Verschlüsselung.
Achso, und dann sagt das Handy, gut, dann halt nicht. Machen wir keine.
Viele Handys, also die meisten, also an sich hat das der Standard das vorgesehen, dass dann irgendwie das Handy anzeigt, wenn das unverschlüsselt ist. Aber die meisten Handys zeigen das einfach nicht an, weil.
Interessiert keinen.
Interessiert ja keinen.
Ja.
Warum auch?
Außerdem, man telefoniert ja so oder so, ob es jetzt verschlüsselt ist oder nicht.
Mhm.
Ja.
Genau, und diesem Vortrag von Carsten Noll hieß derjenige, also musste ja eigentlich die Leute auch ein bisschen erwähnen, weil die sich ja wirklich monatelang damit beschäftigen und viel Arbeit da reinstecken.
Mhm.
Zumeist unentgeltlich, einfach aus Interesse oder aus dem Bedürfnis, die Öffentlichkeit aufzuklären. So ein bisschen wie wir auch. Wir machen das ja auch umsonst aus Spaß. Bezahlt leider keiner für. Wäre eigentlich meine Idee.
Wir werden es auf der nächsten Mitgliederversammlung mal ansprechen.
Genau, und die haben jetzt irgendwie Tipps veröffentlicht, wie man so ein Gerät, so ein IMSI-Catcher zum Abhören von Handys selbst bauen kann auf Open-Source-Basis, also auf kompletter freier Technologie, dass jeder weiß, wie es funktioniert.
Oh, das heißt, man braucht erstmal einen Laptop?
Das heißt, man muss halt nicht so ein dummes Gerät aus Israel kaufen, sondern man kann sich das selber bauen.
Was braucht man dafür? Das interessiert mich jetzt. Ein Laptop natürlich wahrscheinlich? Und irgendein Funk?
Genau, man braucht irgendwie einen Linux-Rechner für. Und man braucht so eine Radiostation. Also es gibt da irgendwie im, also die hatten im Speziellen irgendwie sowas, so eine Karte genommen und da dann nochmal eine spezielle Urfrequenz drauf gelötet, weil das Gerät die Frequenz nicht genau genug gehalten hat, um GSM benutzen zu können.
Okay, und wo kriegt man so ein Gerät?
Technisch.
Nicht im Mediamarkt, oder?
Ja, bei eBay vermute ich mal.
Ha, ha, ha.
Wobei die wahrscheinlich jetzt auch alle ausverkauft sind.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Wonach suche ich denn da, wenn ich so ein Gerät brauche? IMSI USB-Stick oder wie?
Wir verlinken das? Nein.
Ja, deswegen will ich das ja suchen.
Wir verlinken auf das Projekt, auf die Seite. Da stehen dann noch mehrere Sachen, falls dann jemand wirklich mal sowas selber bauen will oder es probieren. Also ich denke, es wird schon technisch nicht so ganz einfach sein, aber wenn man so ein bisschen Verständnis für Elektronik hat, wird man sowas wohl zusammengebastelt
bekommen. Man muss ein bisschen basteln und dann kann man das aber machen. Mhm. Vielleicht kennt man jemanden, der das kann oder so.
Ja.
Bei uns im Club laufen Leute rum, die sowas können.
Ja. Gut, auf jeden Fall, wenn man sowas hat, dann connecten, also verbinden die Handys sich zu einem. Hatten dann zum Beispiel in ihrem Versuch, also die, man muss sagen, also die haben schon sehr darauf geachtet, dass sie keines der vorhandenen Netze irgendwie gestört haben und auch keiner fremden Gespräche abgehört haben.
Das heißt, schön in ein Funkloch setzen.
Und das genau, das ist das Problem. Also eigentlich ist es ja so, dass wenn man einfach ein falsches Land oder einen falschen Netcode ausstrahlt, den es nicht gibt, zum Beispiel 000, dann sollte sich einfach keiner dahin verbinden. Wir hatten aber schon das Problem bei ihrem IMSI-Catcher. Sie hatten so irgendwie ein iPhone aus der Gegend, wussten auch nicht, wem es ist. Das hat sich partout immer wieder zu ihnen verbunden. Egal, was sie da an Codes ausgesendet haben, sie sind dieses iPhone nicht losgeworden, weil das wohl wahrscheinlich einfach nach dem stärksten Signal gesucht hat. Gut, aber wir wissen es nicht, auf jeden Fall. Da muss man so, da tauchen schon die ersten Tücken auf.
Okay. Das wollte man eigentlich nicht und die wollten eigentlich mit ihren eigenen Handys experimentieren, ne?
Genau, die wollten einfach nur gucken, was geht.
Und dann,
gut, aber jetzt das
auf
eigentliche,
jeden Fall haben sie es geschafft dann irgendwie.
Genau, also das eigentlich Tolle ist jetzt nicht, dass sie so einen IMSI-Catcher gebaut haben, weil sowas gibt es ja schon. Wie gesagt, kann man kaufen. Das Interessante ist, dass sie die eigentliche Verschlüsselung, also wenn ich mich jetzt normal mit einem Mobilfunkmast verbinde, ist das ja verschlüsselt mit einem Algorithmus, der heißt A5-1. Und den hat bis jetzt noch keiner geknackt. Also es gab verschiedene Forscherteams, die sich damit beschäftigt haben. Auch einige gesagt haben, wir haben hier so eine Tabelle aufgestellt, wir können das knacken. Das wurde dann aber irgendwie nie veröffentlicht. Man weiß dann nicht so genau, was da passiert ist, aber wir vermuten mal, da ist irgendwie Geld geflossen, sage ich jetzt mal so. Gut, auf jeden Fall, oder irgendwie mit Anwälten irgendwie verklagt. Auf jeden Fall wurde schon geknackt, da hat niemand veröffentlicht. Die sind jetzt eigentlich hingegangen und haben das Verfahren, wie man sowas aufstellt, diese Tabellen, mit denen man dann diese Verschlüsselung knacken kann, diese Rainbow Tables, das ist im Prinzip wie so ein Telefonbuch, wo man irgendwie die Verbindung hat, dann holt man sich irgendwie so ein Paket aus der Verbindung raus, wo dann irgendwie so ein Stück von der Kommunikation drinsteckt und das irgendwie verschlüsselt und dann nimmt man den Key davon, schlägt das in diesem riesigen Wörterbuch nach.
Das sind vorberechnete Zahlen.
Genau,
das
sind einfach so vorberechnete
Ergebnisse. Dann muss man das nicht dann ausrechnen, weil das dauert zu lange.
Genau, und das dann einfach dann leicht nachzuschlagen. Und
das
dann
geht schneller.
Mhm. Weiß man, die haben die Verschlüsselung benutzt und wenn man dann das an einer Stelle geknackt hat, kann man das ganze Gespräch offenlegen.
Und das hat geklappt.
Genau. Und beziehungsweise die haben halt generell erstmal die Software zur Verfügung gestellt, um das zu berechnen. Weil diese Tabellen zu berechnen, ist halt sehr aufwendig und die sind riesengroß und die haben sich noch Verfahren überlegt, wie man das irgendwie kleiner speichern kann, weil normalerweise wären das irgendwie unzählige Terabyte und dann haben sie es auf wenige Terabyte runtergebrochen und benutzen dann irgendwelche Grafikkarten von Leuten. Also man kann dann irgendwie seine Grafikkarte mit einbenutzen und das irgendwie verteilt über ein Netzwerk machen, wenn man mehr Rechner hat und dann diese Tabellen berechnen, was halt ganz lange dauert. Und dann mit diesen fertigen Tabellen die Verschlüsselung knacken.
Boah.
Interessanterweise hat die Industrievereinigung, die hinter GSM steht, die das so verbreitet und unterstützt, dieses Protokoll selbst Hinweise gegeben, wie man das Verfahren brechen kann, weil sie meinten, ihr habt vielleicht irgendwie die Verschlüsselung geknackt, aber wichtiges Merkmal ist auch von diesem GSM-Standard, dass man ein passendes Empfangsstation braucht. Weil dieses GSM-Signal ändert immer wieder die Frequenzen.
Mhm, okay.
Und man muss im Prinzip schon dann immer in die Frequenzen mitspringen können.
Und das ist wieder nicht so einfach.
Ist wieder nicht so einfach, weil die meisten Empfänger können das nicht einfach so. Und man kann nicht so ein Handy benutzen an sich als Empfänger, weil die sind so fest programmiert, dass man da nicht drankommt. Also da kann man an diesem GSM selber nichts machen, das ist irgendwie nur so ein Chip, da steht GSM drauf und der macht das alles und da kommt man nicht dran.
Ja, ich weiß das von dem OpenMoko, das ist ja so eine offene Hardware-Plattform, ein Handy, was quasi komplett offen liegt, wo der Hersteller halt die Baupläne veröffentlicht hat und da gibt es halt dann diesen GSM-Chip, wo keiner so richtig genau weiß, was der eigentlich macht. Nur auf der einen Seite ist der halt mit dieser Hardware verbunden, sodass man sagen kann, ich möchte jetzt da anrufen oder so. Und auf der anderen Seite ist irgendwie eine Antenne dran und man weiß nicht so richtig, was da so passiert.
Genau, und das ist eigentlich so.
Und das ist in jedem Handy eigentlich drin.
Das ist eigentlich so eine Garantie auch, dass das Verfahren schlecht ist.
Ja.
Wenn es keiner weiß, wie es geht und vor allen Dingen, wenn es alt ist, dann ist eigentlich schon sichergestellt, dass dieses Verfahren zu brechen ist eigentlich.
Mhm.
Und das haben sie halt jetzt bei diesem GSM-Standard gemacht. Und wie gesagt, diese Empfangsstationen war dann wohl letztendlich auch nicht so das Problem, weil sie haben festgestellt, das gibt's schon. Weil es gibt irgendwie so ein Open-Source-Projekt für einen Hardware-Empfänger, für so ein Radioempfänger, den man irgendwie an seinen Funkempfänger, den man an seinen PC anschließen kann.
Ist das dieses GNU Radio?
Ich glaube. Also ich habe hier auch irgendwie, ja.
Das ist so eine Software, mit der man alles Mögliche machen kann, was mit Funk zu tun hat.
Genau.
Ja.
Also wir sind auch nicht so die Experten auf allem, aber wir versuchen ja, hier das so gut zu vermitteln, wie wir
GNU Radio können. GNU-Radio ist aber ein Begriff.
Genau, GNU-Radio hat man schon mal gehört, aber man braucht irgendwie zwei von den Geräten auf jeden Fall.
Mhm.
Um dann irgendwie,
ach so, damit die wechselweise immer die richtigen Frequenzen erwischen. So
ja, genau, also okay. So im Groben. Genau, also die haben halt eine Software dafür einfach geschrieben, die das dann alles macht. Und ja, die sich dann auch als GSM-Basisstation verwenden lässt. Ja, und wenn man so eine Basisstation simuliert hat, kann man die auch in Telefonanlagensoftware Asterisk integrieren. Mhm. So eine freie Software.
Auch frei, ja.
Die kann ganz viel.
Benutzen wir auf der Firma auch für unsere internen Gespräche und Gespräche nach draußen.
Ja, wir benutzen
Telefonkonferenzen und was man da so alles machen kann.
Genau, und man hat dann auch schon direkt irgendwelche Bugs zufällig gefunden in dem GSM-Standard, weil diese Handys sind halt nur so gebaut, dass sie GSM können. Das heißt, sobald man mal irgendwas versehentlich falsch macht, machen die Handys das nicht mehr unbedingt mit. Zum Beispiel haben dann irgendwie, also wenn man sich irgendwie bei so einer GSM-Station anmeldet, gibt es dann so einen Authentifizierungsprozess, um zu sagen, wer man ist und dass das alles okay ist. Und da haben die ja irgendwie versehentlich mal was Falsches gesendet, was halt nicht so ganz dem Standard entspricht. Und naja, das Handy ist einfach abgestürzt und war so richtig hart. Also man konnte es dann auch nicht mehr über die Knöpfe an- und ausschalten, sondern man musste dann irgendwie den Akku rausnehmen. Und naja, wer schon mal probiert hat, beim iPhone einen Akku rauszunehmen.
Ach, das war ein iPhone.
Das da hatten die wohl so ein bisschen Spaß damit.
Das ist natürlich übel, ja.
Ja, und ja, der hat dann noch,
Deckel, ja.
Genau, also im Wesentlichen kann man sagen, dass dieser Standard halt jetzt irgendwie gebrochen ist und ist noch nicht ganz alles von dem Vortrag veröffentlicht, aber das kommt jetzt in den nächsten Wochen, Monaten noch.
Mhm.
Und dann, wenn die Tabellen fertig berechnet sind, kann im Prinzip jeder, der die entsprechenden Geräte sich noch besorgt, das mitschneiden, aufnehmen,
dann
entschlüsseln.
Ist GSM grundsätzlich kaputt, so.
Na, nicht grundsätzlich, weil man hat schon natürlich ein Nachfolgeprotokoll entwickelt, also nicht von GSM, aber von dieser Verschlüsselung A5.1 hat man jetzt A5.3 geschaffen, das wohl auch wirklich irgendwie sicherer ist. Also man hat es noch nicht probiert zu knacken, aber auf jeden Fall soll es wohl irgendwie sicherer sein. Aber wurde auch direkt in dem Vortrag festgestellt, dass es erstmal noch keine Abhilfe schafft, weil solange man beides noch parallel benutzt, kann man als Mobilfunkmacher sagen, kann aber nur die alte Verschlüsselung, und die Handys sagen dann, okay, dann nehmen wir halt die alte, bevor wir keine nehmen.
Mhm, okay. Mhm. Ja, andererseits kann der Mast doch auch jederzeit sagen, ich nehme gar keine, dachte ich. Das ist doch dann noch einfacher.
Richtig,
das ist noch einfacher. Heißt, wenn man schon einen Mast
simuliert, aber das dann hat man ja sowieso sogar noch kein Problem. Angezeigt, wenn man ein tolles Handy hat.
Ach so, ja, aber, na gut, ja, okay.
Ja, einfach. Gut, aber auf jeden Fall, ja.
Okay, und was ist jetzt mit UMTS? Das ist ja, glaube ich, was überhaupt nichts mehr mit GSM zu tun hat, oder?
Genau, das ist komplett anderer Standard.
Und ist der auch betroffen? Oder haben wir da Informationen drüber?
Da
ging es nur um GSM
jetzt. Da ging es nur um GSM. Es wurde aber schon an verschiedenen Stellen angemerkt, dass UMTS auf ähnlichen Verschlüsselungen oder auf verwandten Verschlüsselungen aufsetzt. Und dass das wahrscheinlich genauso davon betroffen ist. Also auch dieser andere Datenstandard, wie hieß der, GPRS?
Ja.
Der ist da wohl von, also erstmal nicht direkt betroffen, aber man kann davon ausgehen, dass das in absehbarer Zeit davor irgendwie übertragen wird.
Okay. Ja, aber telefonieren tun wir ja sowieso nicht über UMTS, sondern da machen wir eigentlich nur Internet derzeit, ne?
Genau.
Wenn überhaupt.
MMS verschicken.
Das geht vielleicht auch darüber?
Ja, zumindest über GPRS.
Ja gut, aber ist das nicht so ein Zusatz zu GSM? Na, da bin ich jetzt aber auch schlecht informiert.
Ja, da sind wir vielleicht beide schlecht informiert.
Das finde ich auch total verwirrend. GSM und GPRS. Und
also GSM ist auf jeden Fall nur für Sprachübertragung.
Genau, ja, so aber SMS gehen auch über GSM, das weiß ich zufällig. Aber MMS weiß ich nicht.
Richtig, richtig.
Aber ich dachte, man kann GSM auch als Modem verwenden. Also so wie man früher mit einer analogen Telefonleitung Daten übertragen konnte, wenn man ein Modem hatte.
Mhm.
geht es wohl mit GSM auch so ähnlich, glaube ich.
Aber ja, das kann gut sein, ja.
Ich wollte mich immer mal da ein bisschen informieren, was ist so. Das ist völlig. Vielleicht machen wir das in einer der nächsten Sendungen mal so ein bisschen.
Ja, vielleicht geht irgendwann unser Telefon mal und dann ruft uns gleich jemand an und erzählt uns das.
Ja, das Telefon.
Ja, das ist leider so ein bisschen geplagt von Rauschen.
Ein bisschen sehr.
Wir hatten das in der letzten Sendung schon, wir hatten das auch hier schon angekreidet, aber.
Hab das, glaube ich, sogar schon mal aufgeschrieben.
Aber ja, du hattest das aufgeschrieben und eingeschmissen.
Da aber hat noch keine Zeit gefunden, scheinbar. Na, war ja auch Weihnachten und so weiter.
War auch Weihnachten, da passiert nicht so viel. Wollten alle ein bisschen Urlaub machen.
Richtig.
Mal ein bisschen Musik spielen.
Dann machen wir jetzt ein bisschen Musik. Und zwar
zu viel labern.
Marker Beacon mit Blaster, diesmal ein bisschen Metal. Die Sendung des Radio, des Chaos Computer Clubs hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Der Tanjev ist hier am Mikrofon.
Und Pi.
Und die nächste Sache, über die wir reden wollen, ist Flash, auf Deutsch Blitz. Jeder kennt es, weil jeder YouTube kennt. Und da guckt man sich ja so kleine Videos an und die sind alle in Flash. Aber was ist Flash eigentlich?
Ja, was ist eigentlich Flash? Flash ist also im Prinzip eine Programmiersprache, indem man so kleine Programme schreibt und die laufen dann im Browser. So im Wesentlichen.
Okay, dann geht ein kleines, da kann man Videos abspielen,
genau, Pause drücken. Genau, Fenster läuft dann zum Beispiel irgendwie hin und her spulen. Dann gibt es auch irgendwelche Spiele. Viele Leute, glaube ich, bei Facebook benutzen sowas. Dann irgendwie
stimmt, da gibt es
so eine Farm macht und sowas. Ja, ja. Hm.
Gibt's so ich kenne so ein Spiel, da muss man so einen Block auf so einer Oberfläche kann man den immer so hin und her drehen, sodass er sich weiter bewegt.
Ja.
Und die Oberfläche hat aber Lücken und da muss man den auf irgendwelchen Pfaden bewegen und wenn der runterfällt, hat man verloren. Hm. Das ist sehr lustig, so ein verzwicktes Puzzlespiel. Das kann man auch in Flash programmieren.
Genau.
Oder in dem Fall war das in Flash programmiert. Ich habe aber vergessen, wie das Spiel heißt. Ich würde ja sagen, ich verlinke es, aber ich weiß nicht, wie das heißt.
Gut, wir müssen ja nicht, also ich glaube, es ist nicht das Problem, Flash-Spiele zu finden, wenn man mal danach sucht.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Also man stößt ständig irgendwo auf Flash. Oft wird es auch benutzt irgendwie, um zum Beispiel das Menü schön blinkend zu machen. Oder man kommt irgendwie auf eine Seite und dann kommt dann erstmal Loading Intro. Und dann wandert da so ein kleiner Balken hin und her und da tanzt schon so eine kleine Animation vor sich hin. Dann irgendwann
einfach mal beim
bewegt sich da mehr und es kommt dann irgendwie ein Video. Und
einfach mal bei einem Autohersteller auf die Seite gehen. Ne? So,
genau.
Dann
da auf teuren Webseiten, das war schon fast Pflicht. Man könnte sagen, leider, weil das Ganze ist so ein bisschen verflucht,
das hat
denn so immer wieder birgt das so Sicherheitslücken. Also so ein bisschen wie bei JavaScript, aber da ist es nicht ganz so schlimm wie bei Flash.
Das Problem ist ja, dass dieses Programm von meinem Computer ausgeführt wird und dass dieses Programm Dinge tun könnte, die ich eigentlich nicht möchte.
Genau, weil normalerweise sind so Webseiten ja einfach nur so Text und ein paar Bilderchen dazwischen. Und die werden bei einem einfach angezeigt. Mhm. Da passiert nicht so viel. So bei JavaScript passiert da ein bisschen mehr. Das ist schon so ein Programmiersprache-Skript, das dann irgendwie ausgeführt wird bei mir im Browser und so kleinere Animationen machen kann. Mhm. Und Flash kann dann noch ein bisschen mehr, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es wirklich mehr kann.
Inzwischen bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Man kann vieles auch mittlerweile in JavaScript machen. Obwohl, was jetzt mit Videos ist, weiß ich nicht. Der neue HTML5-Standard unterstützt ja jetzt Videos in Webseiten über ein spezielles Video-Tag. Ganz toll. Und Firefox ist auch der erste Browser, der das unterstützt.
Der einzige.
Bisher immer noch der einzige. Ich weiß nicht, ob andere mittlerweile so langsam nachziehen.
Ja, mit neuen HTML-Standards immer so Sache, bis sie sich dann mal durchgesetzt haben.
Ja, aber das ist wohl so eine der wichtigsten Neuerungen in dem Standard. Die wird wahrscheinlich dann als erstes eingepflanzt, nehme ich mal an. Da
sind wir mal gespannt.
Das heißt, da kann man Videos ohne Flash abspielen. Und das ist ja mal, weil das ja bisher ein ziemliches Problem war. Wie willst du denn sonst ein Video abspielen im Web?
Richtig.
Ja. Und damit geht es halt. Und das ist ja schon mal gut. Aber
das ist schon super.
Aber dieses Flash wird halt auf dem Computer ausgeführt und ist dadurch halt ein Sicherheitsrisiko.
Genau, weil wenn da irgendwie Programm ausgeführt wird, dann kann das natürlich leicht passieren, dass das Programm da irgendwelche Sachen macht, die es eigentlich nicht sollte.
Zum Beispiel Daten klauen. Viren installieren oder sowas.
Ja.
Bei Bedarf, da gibt es schon diverse Dinge.
Spam verschicken dann.
Ja.
Ja,
und da gibt es aber jetzt Abhilfe.
Genau, also an sich ist das erstmal schon mal so gedacht, dass es irgendwie, also von Adobe ist das Flash-Ding, also Adobe hat ja auch diese ganzen Photoshop, InDesign,
ja.
Dreamweaver, so die ganze Design-Sachen, alles, was irgendwie
alles, was bunt
und schick ist,
ja.
ist heutzutage von Adobe. Und dann an sich läuft das erstmal in so einer Sandbox, also es sollte an sich abgeschlossen sein vom Rest des Systems und nicht da irgendwas außerhalb bewirken können auf dem Computer eigentlich.
Eigentlich, aber uneigentlich gibt es halt immer irgendwelche Lücken und dann kann das doch ausbrechen.
Genau, wenn das dann halt die Box drumherum nicht ganz so dicht war, wie eigentlich gedacht, dann versagt das halt so ein bisschen. Da gab es immer wieder Probleme und da hat jetzt der Felix Lindner, aka FX, ein Projekt gemacht, nennt sich Blitzableiter, mit dem er Flash-Dateien, bevor die geladen werden, bevor die ausgeführt werden, im Browser prüft und auf eine ganze Reihe von Sachen testet und Spezifikationen erzwingt, um zu verhindern, dass die halt irgendwas Böses machen können, diese Flash-Dateien. Also es wird dann zum Beispiel geguckt, dass Links das Same-Origin-Prinzip einhalten, also wenn man jetzt im Browser kannst du das erklären?
Same Origin weiß ich selber nicht so genau, was.
Achso, dass die Links.
Ein Link ist ja im Prinzip ein Verweis auf irgendeine Seite.
Genau.
Erstmal.
Aber man möchte nicht, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Webseite von
BMW
Google lade.
Oder bei Google.
Google, Standardbeispiel. Was hast du jetzt?
BMW wäre auch gut gewesen.
BMW, genau, nehmen wir was anderes her. Die Webseite von BMW lade, möchte ich nicht, dass auf der Webseite von BMW ein JavaScript von Ford ist. Weil Ford und BMW haben erstmal nichts miteinander zu tun.
Richtig.
Also vorsichtig sein bei den Konzernen.
Muss ich. Aber ich glaube, die beiden haben nichts so.
Genau, also wenn ich jetzt die BMW-Seite lade, sollte dann nicht irgendwie ein JavaScript von Ford sein. Das heißt, diese Webseite kann zwar schon auf andere Seiten verweisen, aber sie darf nicht keine Programme von anderen Webseiten laden. Und so wird das dann zum Beispiel bei Flash, also bei JavaScript ist das schon Standard, das geht nicht. Bei Flash ist das noch nicht so. Vor allen Dingen in der Flash-Datei kann man sich normalerweise, guckt der Browser dann nicht rein, was da drin ist.
Mhm. Und dieses Plugin prüft dann halt. Dieses Plugin ist ein extra Programm, ist ein Stückchen Software, das diese Flash-Dateien abspielt.
Genau, und das prüft dann halt, dass es keine Daten irgendwie, kein Code von anderen Webseiten nachlädt, weil das so eine Standardsache ist, dass man irgendwie bei irgendwelchen fremden Seiten bindet man so ein komisches Flash ein, das irgendwas Böses macht. Das macht das aber nicht direkt selbst, sondern das lädt das von irgendwo anders nach. Dass man irgendwo zentral das steuern kann, was die ganzen anderen bösen Seiten alle machen sollen.
Okay. Und das heißt, du müsstest das BMW-Flash-Ding infizieren irgendwie.
Genauso, wenn du zum Beispiel auf der BMW-Seite oder auf irgendeiner anderen Seite irgendwie so ein Flash-Ding einschleust, gibt dann ganz oft in irgendwelchen Blog-Einträgen, so WordPress, da irgendwie mal wieder mal aufgefallen, dass da Leute irgendwie eingedrungen sind durch irgendwelche Lücken und die können dann halt nicht viel machen, außer was auf die Seite schreiben. Und wenn sie dann halt da irgendwie so ein Flash-Ding posten, das dann die Benutzer identifiziert mit irgendwas Bösem, dann sind die schon glücklich damit.
Und jetzt guckt dieses Blitzableiter-Plugin nach, ob das Flash, was da geladen wird, auch von derselben Seite ist wie die Seite.
Genau, und dass sozusagen. Das nicht von irgendeiner anderen Seite noch was nachlädt.
Achso, dieses Flash kann selber nochmal andere Komponenten nachträglich rüberholen.
Ja.
So. Ja, okay.
Und es kann auch Bilder enthalten, so JPEG-Bilder. Ja. Klar, für so Animationen brauchen wir mal Bilder.
Fotos.
Und da gab es wohl auch Probleme, dass die Bilder irgendwelche Fehler erzeugt haben, die dann auf dem lokalen Rechner bei sich zu Hause dann irgendwelchen bösen Sachen ausgeführt haben, die in den Bildern versteckt waren.
Ah, da
gab es
sowas, ja.
Weil die Bilder nicht so ganz nach Standard waren.
Und das war aber ein Programmierfehler eigentlich.
Genau, und der prüft halt die ganzen Bilder, dass die alle strikt nach Standard sind. Und wenn die Bilder irgendwie kaputt sind und irgendwas Böses machen, dann schmeißt er das raus.
Okay, und das heißt.
Und das funktioniert auch sehr gut. Also er hat das irgendwie an, ich weiß nicht, über 1000 bösartigen Skripten, die er so hatte, getestet und konnte damit alle blockieren.
Allerdings blockiert er ein bisschen
hier
zu
steht
viel.
Irgendwie, nein, da waren nur 20. Also 20 verschiedene.
Über 1000.
Aber 20,
ja, ja, okay.
Man darf uns auch nicht alles glauben. Gut, dann wurden da irgendwie 20 Exploits, also Fehler getestet, die eigentlich schon irgendwie grundlegend verschieden sind. Mhm. Die konnte er irgendwie alle blocken mit seinem Plugin. Allerdings hatte er Probleme bei legitimen Seiten. Also, wie gesagt, YouTube und YouPorn gingen so als Beispiel. Allerdings irgendwie, da hat er jetzt wirklich dann tausende von Seiten getestet, da gingen dann nur irgendwie 82%. Das heißt, manche Seiten gingen halt einfach nicht durch den Test durch.
Die werden fehlerhafterweise blockiert sozusagen.
Genau, die werden dann blockiert, obwohl sie eigentlich gut nichts Böses machen.
Kann ich dann als Benutzer so draufklicken und sagen, ich möchte es aber jetzt trotzdem sehen, obwohl das eigentlich blockiert ist?
Ja, natürlich.
Das geht. Das heißt eigentlich kein großes Problem.
An sich erstmal nicht, nö.
Gut, dann werde ich das mal ausprobieren.
Ja, ich denke schon. Genauso wie dieses für JavaScript gibt es ja auch so einen Blocker. Sollte man wissen, wie er heißt. Weißt du es?
NoScript.
NoScript, genau, den meine ich.
Den benutze ich auch.
Ja, ist auch sehr zu empfehlen. Ich benutze ihn nicht. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber ich kann ihn eigentlich empfehlen.
Jo,
genau. Schon. Der macht das Gleiche für JavaScript im Grunde.
Man ist, glaube ich, ein Stück sicherer damit.
Ja. Ja, was das Ganze ist allerdings, wie gesagt, das Plugin ist noch nicht so ganz ausgereift. Also die Flash-Dateien werden irgendwie um 220% größer, was halt bei großen Flash-Dateien echtes Problem ist. Und sie brauchen ein ganz Stück länger, also mal mindestens eine Sekunde länger zum Starten.
Ja, die Sekunde haben wir vielleicht gerade.
Kann man vielleicht verkraften.
Ja.
Je nachdem, wie eilig man es hat.
Müssen wir mal ausprobieren, wie das sich so anlässt, wenn man es mal wirklich benutzt. Ja. Mal so. In der Theorie klingt das immer ganz toll. In der Praxis muss sich das halt auch erstmal bewähren.
Ich denke, das ist auf jeden Fall auch noch, kann man da noch weiterentwickeln. Und an sich auf jeden Fall ist erstmal eine gute Idee. Und man fragt sich, warum das nicht sowieso im Browser drin ist.
Ja, wenn man ganz viel Glück haben, verschwindet das Flash. Hat ja noch mehr Probleme. Zum Beispiel für Blinde. Normalerweise kann ich eine Website für Blinde anzeigen, weil da Texte draufstehen. Und für Bilder kann ich alternative Texte angeben als Autor. Und sagen, wenn das Bild nicht angezeigt werden kann, vielleicht weil jemand blind ist und nur so eine Blindenschriftzeile hat, so eine Braille-Zeile, dann soll da, wo das Bild ist, irgendein Text angezeigt werden. Zum Beispiel, dies ist ein Bild von mir oder sowas.
Ja.
Damit er zumindest weiß, was er da verpasst hat ungefähr. Oder eine Vorstellung davon kriegt, was auf der Website so...
Gute Webdesigner achten auf sowas.
Genau. Und bei Flash geht es halt nicht, weil das kann man halt nur grafisch abspielen und das war's.
Genau.
Gut, ich meine, Filme kann man sowieso so für Blinde schlecht ersetzen.
Mit Hotkeys, mit Tastenkombinationen irgendwas machen.
Ja.
Das ist alles so ein bisschen eingeschränkt.
Genau, das ist ein bisschen schwierig.
Gut, aber ich glaube nicht, dass wir das vielleicht in absehberer Zeit loswerden.
Also ich glaube es auch nicht.
Im ganzen Gegenteil, wir versuchen das immer mehr zu pushen, das als normale Programmiersprache zu etablieren, um auch irgendwie normale Programme außerhalb des Browsers auszuführen und solche Sachen.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja.
Ja, dann kommen wir von Adobe nach Google.
Nach Google.
Die haben sich auch schon wieder was ausgedacht. Google ist eine große Denkmaschine, die denken sich ganz viele Sachen aus.
Dauernd. Ja, die haben immer ganz lustige Ideen manchmal auch.
Ja, auf jeden Fall.
Sind nicht nur schlecht, also manchmal werden die so ein bisschen schlecht geredet. Aber da halten uns so ein bisschen zurück. Ne?
Aber eigentlich nicht.
Gut, auf jeden Fall haben die so ein Preisausschreiben gemacht. Luna X Prize, bei dem es darum geht, ein Roboter zu bauen, also ein Fahrzeug und das zum Mond zu schicken. Hat erstmal so gar nichts mit dem normalen Google zu tun, was man so bis jetzt kennt.
Eigentlich nicht.
Nichts mit Suchmaschinen.
Was wollen die da machen?
Was sie eigentlich damit wollen, warum sie das machen, das haben sie, glaube ich, keinem verraten. Aber
das wissen wir noch nicht. Aber es gibt ein Preisausschreiben, da kann man viel Geld gewinnen, wenn man es schafft, einen Roboter zum Mond zu schicken. Oder wie?
Genau, also Ziel ist es, also es muss irgendwie ein Fahrzeug sein, das braucht irgendwie 4 Räder. Die müssen alle um 360 Grad drehbar sein. Da muss irgendwie, ganz wichtig, eine HD-Kamera drauf, also mit der man richtig gute Bilder machen kann. Muss irgendwie ein Steuerrechner drin sein, damit er ein bisschen rumfahren kann. Es muss Stauraum drin sein, damit man ein bisschen was mitnehmen kann. Braucht ein Solarfeld, damit das...
Für Strom?
Für Strom, ne, braucht man immer. 2 integrierte Funkantennen, mit denen man dann Verbindung zur Erde aufbauen kann. Weil man möchte... Also das scheint mir so ein bisschen, nachdem ich das so ein bisschen gelesen habe, Sinn der Sache ist, man möchte halt irgendwie live hochauflösende Bilder vom Mond übertragen und da so ein bisschen Kamera schwenken, so wie man das vom Mars gesehen hat. Das war ja auch irgendwie stark begutachtet im Internet, wollten alle mal gucken.
Ja.
Ich denke, Google erhofft sich da einfach viel Interesse von. Auf jeden
das
Fall.
Das werden sie erhalten, wenn das.
Genau, das Ganze sollte halt nicht so schwer sein, irgendwie höchstens 5 Kilogramm. Ja, und bis 2012 sollte man da doch mal fertig sein.
Okay.
Und wie dann gibt es dann irgendwie einen Preis, wenn man irgendwie auf dem Mond, also erstmal generell den Flug zum Mond mit der Rakete übersteht, das sind irgendwie 400.000 Kilometer durchs All, ist ja schon mal nicht so sanfte Umgebung. Dann muss man da auch noch auf den Mond runterkommen, ohne kaputt zu gehen. Und auf dem Mond mal mindestens so 500 Meter so zurück sich fortbewegen können. Weil landen und ein Aufschlagen ist eine Sache, aber danach noch fahren zu können, ist eine ganz andere.
Ja, ja.
Gerade wenn man vielleicht irgendwie in einem tiefen Krater oder so noch gefallen ist, das dann nochmal einen Kilometer tiefer als die Oberfläche. Und man weiß nicht so genau, wo man dann wirklich aufschlägt.
Wie soll denn das Ding da hochtransportiert werden? Stellt Google da eine Rakete zur Verfügung oder wie funktioniert das?
Nee, das ist alles deine Sache.
Ach, das soll man alles selber machen. Okay.
Genau, also viele Projekte, also es gibt da irgendwie mehrere Teams. Ich habe auch irgendwo so ungefähr 20 Teams, die sich damit ernsthaft beschäftigen, so weltweit. Und viele davon bauen auch oder planen, eine eigene Rakete zu bauen.
Mhm.
Das Team hier, das es jetzt auf dem Chaos-Kongress vorgestellt hat, hat gesagt, das ist zu viel Aufwand, das können wir nicht leisten mit dem Budget, das wir haben.
Das wird teuer, ja.
Und haben dann einfach auf so Standard Transportsysteme verwiesen, also einfach von der NASA. Oder es gibt da SpaceX, die das kommerziell betreiben, Transport in die Atmosphäre.
Mhm.
Ja.
Echt, das kann man machen.
Ja, wenn man das passende Kleingeld hat.
Ich weiß nicht genau, was das kostet. Wie kommt das dann zum Mond? Irgendwie so Düsenantrieb, um dann zum Mond zu lenken oder wie?
Ja, die haben dann irgendeine Rakete und dann packst du deinen Kram da rein und dann schießen die es da hoch und schmeißen es oben raus.
Über den Mond?
Über den Mond.
Ach so. Und dann fällt es halt runter.
Dann fällt es runter und dann musst du dir halt was Tolles überlegt haben, um nicht unten einfach aufzuschlagen. Meine Anziehungskraft ist nicht ganz so stark wie auf der Erde. Also
ja, trotzdem.
Musst du halt trotzdem noch irgendwie abfangen, weil es irgendwie noch viel Staub und radioaktive Strahlung und Sonnenwinde und weiß was ich nicht noch alles. Ich habe noch keine Rakete gebaut. Ich denke, da ist schon einiges zu beachten. Ne? Sonderpreis gibt es dann noch, wenn man irgendwie die Nacht auf dem Mond übersteht, weil das ist eine besonders harte Sache, weil dann irgendwie, wenn man dann der Mond von der Sonnenseite mit 120 Grad plus plötzlich auf die Minusseite mit 120 Grad, was rede ich denn gerade? 160. 160 Grad plus auf 160 Grad minus fällt. So grob. Also man muss da schon ganz schön eine Temperaturspanne überstehen und normalerweise die Elektronikteile, die man so einsetzt, sind halt nicht auf diese Teile, auf diesen Temperaturbereiche getestet, dass sie da noch funktionieren.
Puh.
Ja, das Sonderpreise gibt es auch noch, wenn man irgendwie Fotos von der Apollo-Mission macht, wo man da irgendwie das erste Mal auf dem Mond war oder 5 Kilometer fährt. Und das Team hat sich vorgenommen, das alles zu schaffen.
Haben die Pläne? Konkrete Pläne?
Die haben konkrete Pläne, also irgendwie ein 8-köpfiges Team plus in der Zwischenzeit nochmal irgendwie 25 weitere Leute, die sich da irgendwie das unterstützen. Und das sind neben den normalen IT-Spezialisten, die man so aus Chaos-Kreisen kennt, halt Ingenieure, Rundfunktechniker, Ökonome, Leute, die früher im Militär waren, aber auch ehemaliger Mitarbeiter von der Apollo-Mission, Jack Crossen. Mir hat es nichts gesagt, da musste wohl irgendwie wichtig gewesen sein. Die Leute, die sich damit beschäftigt haben, wissen, da sagt der Name vielleicht was. Und das ist wohl gar nicht so wahnsinnig willkürlich, wie sie das so machen. Die haben da irgendwie große Sponsoren hinten dran, Texas Instruments, der O'Reilly Verlag, Schneider Kreuznach, sagt mir nichts, aber sind auf jeden Fall gut gesponsert. Und was noch besonders ist an ihrem Projekt, was sie so hatten, ist, dass sie keine große Funkstation mitschleppen wollen in ihrem Gerätchen, sondern dass sie ganz viele kleine Sendestationen im Weltall verteilen wollen. Sozusagen Cloud Communication.
Ah.
Also viele so kleine Boxen aus Linux-Rechnern mit so Standard 80 Zentimetern Satellitenschüsseln, die dann als Linkstation die Datentransfer immer weiterleiten. Also man würden irgendwie schon 15 von den Stück reichen, um dann mit so einem virtuellen Antennengrid Daten hoch und runter zu laden, noch recht brauchbaren. Also sie meinten dann irgendwie 10 Megabit Downstream vom Mond und 15 Kilobyte ab. Irgendwie zum Mond hin ist wohl ein bisschen schwieriger.
Mhm.
Ja. Genau, sie wollen das ja, halt alles
unter... Da müssen die aber auch diese Satellitenschüsseln auch ausrichten irgendwie, ne?
Richtig, also das ist ja schon ein großes Projekt mit viel Arbeit.
So einfach. Im Endeffekt.
Genau, aber sie wollen das dann alles unter Creative Commons Lizenz veröffentlichen, so wie unsere Musik hier auch.
Finde ich gut.
Also, dass das ins Allgemeingut das Weltwissen eingeht und jeder das profitieren kann.
Das ist cool, eine Open-Source-Raumsonde.
Ja. Ja, gut. Fand ich ein ganz interessantes Projekt. Wir setzen dazu auch noch einen Link, wer sich da näher interessiert.
Ah ja, aufschreiben.
Genau, schreib das mal auf. Die haben noch einen coolen Controller-Chip verwendet, ein FPGA in jeder dieser Radiostationen. Das ist ein Field Programming Gate Array. Kennst du das?
Ich kenne das. Arbeite selbst damit. Nee, ich programmiere die nicht, aber das sind im Prinzip Hardware-Bausteine, so kleine Chips. Und da die werden nicht fertig hergestellt sozusagen, sondern erst programmiert. Und dann hat man aber eigentlich das so in Hardware gegossen, als wäre es so ein richtiger Hardware-Chip, den man in Silizium geätzt hätte.
Ja, aber normale Computer programmiert man doch auch. Was ist denn da anders?
Ja, bei einem normalen Computer hast du einen Prozessor, der Befehle aus dem Arbeitsspeicher abholt und die ausführt.
Mhm.
Und der FPGA ist ein bisschen anders strukturiert. Das ist, man setzt sozusagen die Hardware so zusammen, ist so, als wenn du eine Schaltung zusammenlötest und dann hast du halt eine fertige Schaltung, die du erstmal nicht mehr verändern kannst. Außer du lötest die wieder auseinander und setzt die Bauteile anders zusammen.
Ach so, das heißt, der baut sich, den kannst du live umbauen.
Genau, und dann kannst du sagen, ich möchte jetzt was Neues reinladen, dann baust du dir eine Hardware und danach, der Hauptvorteil ist halt, dass das Ding unglaublich schnell funktioniert dann.
Mhm.
Also wesentlich schneller als ein Prozessor, weil der eben keine Befehle mehr ausführt, sondern die Hardware ist dann so, wie du sie programmiert hast.
Mhm.
Und die Elektroden flitzen halt einfach so da durch und dann geht es einfach so.
Der macht das schon. Und du kannst es auch wieder ändern bei Bedarf.
So, das Telebimmelfon. Jetzt ruft, glaube ich, gerade Sebastian nochmal an. Wir machen nochmal ein Stück Musik. Irgendwas, was jetzt gerade kommt. Und hören uns gleich wieder.
Überraschend.
Gut für den Keller ist das. You got the groovin'. Ihr hört den Nordfunk hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Das war Gut für den Keller mit You got the groovin'. Wir reden jetzt mal ein bisschen über Quantenkryptographie. Ein neues Betätigungsfeld der Physiker. Ne, so ein bisschen fachübergreifend. Bei dem man bisher gedacht hätte, das wäre unglaublich sicher bewiesenermaßen. Und jetzt hat ein Forscherteam gezeigt, dass man Geräte, die das benutzen, tatsächlich doch überlisten kann.
Genau, das ist ein weiterer Vortrag auf dem Chaos Communication Kongress in Berlin. Und Quantenkryptographie hat man vielleicht schon mal gehört. Unheimlich sichere Sache, weil die auf physikalischen Gesetzen beruht, auf dem sogenannten Heisenbergschen Unschärferelation. Ich bin jetzt auch kein Physiker, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, aber die besagt im Wesentlichen, dass man von so einem Quantenteilchen, zum Beispiel von so einem Lichtteilchen, von so einem Photon, entweder nur die Position oder die Geschwindigkeit genau bestimmen kann. Nie beides.
Mhm. Mhm. Ja,
das hat so den Effekt, dass man dadurch halt feststellen kann, oh, das Teilchen habe ich schon mal gemessen.
Und
ja, also man kriegt halt nie beides gleichzeitig richtig raus. Hält dadurch irgend so eine natürliche Geheimhaltung. und das hat man irgendwie benutzt, um damit verschlüsselt ein geheimes Passwort auszutauschen. Und das funktioniert so, dass man irgendwie ein Lichtteilchen oder dann genau genommen zwei Lichtteilchen verschränkt. So zwei Photonen, die werden verschränkt mit Lasern und Spiegeln und jetzt klingt es so ein bisschen wie.
Ja, ja, das ist also physikalisches Phänomen. Man kann da was verschränken.
Ich behaupte immer noch, es versteht keiner so genau, was da passiert. Aber man hat auf jeden Fall zwei Teilchen und man macht irgendwas Komisches damit und danach haben die komischerweise immer den gleichen Zustand. Also man kann die kilometerweit auseinanderbringen über viele Kilometer und die haben immer den gleichen Zustand. Hm. Also auch wenn man bei dem einen den Zustand ändert, überträgt sich das sofort an das andere Teilchen, obwohl das ganz woanders ist. Es wird ja immer auch so ein bisschen von Beamen gesprochen.
Das ist so ungefähr sowas Ähnliches. Informationsbeamen.
Genau.
Okay. Und jetzt kann man das eine Teilchen, den Zustand des einen Teilchens verändern und auf der anderen Seite sieht man dann, was man da gemacht hat oder sowas.
Genau, man hat dann irgendwie zwei Stellen, die möchten irgendwie einen Schlüssel austauschen und dann sitzt man irgendwo in der Mitte, generiert so zwei Teilchen, die gleich sind, schickt die an beide und die haben immer so eine Polarisierung. Also sagen wir es einfach mal so ein Zustand, der ist irgendwie 1 oder 0 und dann kann man das auf beiden Seiten auslesen und ja, wenn man der eine das ausgelesen hat, weiß man, der andere wird das gleiche auslesen. Also das Wichtige
an dieser, kann man eigentlich Bits hin und her übertragen. Also es ist übertragen.
An sich erstmal schon mal wahnsinnig kompliziert. Was da so passiert, muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, tiefer in Physik einsteigen, wollen wir jetzt gar nicht.
Ich will aber jetzt nochmal kurz eine Ansage machen. Es ist 14.01 Uhr. Ihr erwartet hier Why Should the Devil Have All the Good Music mit Markus Ritter und Jochen Peters. Die beiden verspäten sich aber aufgrund des heute Morgen eingesetzten Schneegestöbers in Wiesbadens Innenstadt. Und wir machen hier unsere Sendung noch ein bisschen weiter und warten auf die beiden. Die werden aber in spätestens 10 Minuten, Viertelstunde da sein. Und dann werdet ihr gute Musik zu hören bekommen. Hier bei uns natürlich auch, aber wir machen mehr Redebeitrag. Und wir reden gerade über Quantenphysik und verschränkte Lichtteilchen, mit denen man Bits über weite Entfernungen unbemerkt hin und her transportieren kann.
Ja, wir haben das Komplizierte zum Schluss aufgehoben. Richtig. Aber wir wollen auch gar nicht zu tief einsteigen. Also wie gesagt, man kann da irgendwie Teilchen hin und her schicken. Und das Tolle ist aber, wenn man halt irgendwie sich dazwischen irgendwie einen Hacker an die Leitung hängt, an diese Glasfaserleitung und die Photonen abfängt, dann kann der da zwar mitlesen, was eigentlich blöd ist, aber er kann nicht solche Teilchen wieder weiterschicken, die immer noch diese Eigenschaft haben, dass sie mit dem anderen Teilchen verschränkt sind.
Ja, wieso braucht man denn jetzt da noch eine Glasfaserleitung dazwischen?
Weil du irgendwie diese Photonen, die erzeugst an einem Punkt, wo du die verschränkst.
Ja.
Und dann schickst du die an beiden Punkte, von wo nach wo du die Daten übertragen willst.
Ach so, ich dachte, die sperrt man in eine Kiste ein und die beiden Kisten stellt man sich irgendwo hin, wie so rotes Telefon, und dann kann der eine in seiner Kiste schubsen, der andere sieht, was der macht.
Nee, so Teilchen, sind so ein bisschen eigenwillig, die lassen sich nicht einfach so einsperren.
Ah, das ist schlecht.
Die erzeugst du nur, schickst du irgendwo hin und dann sind die wieder weg.
Ach so, okay.
Aber das heißt, wenn dir irgendjemand unterwegs abfängt, kann die dir zwar lesen, aber er kann nicht so wieder weiterschicken, dass die verschränkt sind.
Das heißt, du hast so ein kleines Gerät, das immer so Pärchen erzeugt.
Genau.
Und die dann irgendwie wegschickt.
Genau. Ah, ja. Du brauchst halt irgendwie, dass bei beiden Empfängern immer ankommen, diese Teilchen, die immer den gleichen Zustand haben.
Okay. Mhm.
Weil du kannst es zwar belauschen, aber der Empfänger merkt dann irgendwie, dass er irgendwie abgehört wird, weil es kommt nicht mehr das Richtige an.
Okay, verstanden.
Und dann gehen beide Seiten hin und verwerfen den Geheimschlüssel, weil sie gesagt haben, oh, sind wir abgehört worden, machen wir einen neuen.
Und eigentlich geht es darum, dass man erstmal nur den Schlüssel überträgt, weil der ist relativ kurz, ein paar Byte oder so.
Ja, ich glaube, die sind dann schon länger.
Oder schon länger, Kilobyte vielleicht, aber trotzdem relativ wenig Daten. Genau. Und anschließend nimmt man ganz normale, bekannte Verschlüsselungsverfahren, um die eigentliche Kommunikation, die man anschließend machen will, zu verschlüsseln. Mhm. Sowas wie, was gibt es da, AES oder so.
So ist so im Prinzip nur ein Austausch von einem geheimen Passwort. Das kann man auch am Telefon machen, aber Telefon ist nicht so sicher. Gerade über Handy haben wir jetzt gerade schon festgestellt. GSM ist auch nicht so sicher.
Ja.
Überdeckt, wenn du das am Mobiltelefon zu Hause macht, ist auch nicht sicher. Kann auch abgehört werden.
Ist irgendwie alles
also schwierig, wenn man es mit der Post schickt, weiß man auch nicht, was die Post dazwischen macht. Also wenn man wirklich sicher was übertragen will,
ist das
muss man sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Und bis jetzt galt das halt immer als bewiesenermaßen sicher, weil es einfach dieses physikalische Prinzip als Grundlage hat und diese Physik halt noch keiner austricksen kann. Jetzt sind die aber hingegangen und haben das trotzdem belauscht, ohne dass es jemand bemerkt hat. Haben dabei allerdings jedoch die Physik auch nicht außer Kraft gesetzt. Sind ja auch keine Zauberkünstler.
Ja, für Zaubern sind die nicht zuständig.
Aber jedes Verfahren hat halt irgendwo seine Schwäche, die man halt findet, wenn man sich etwas damit beschäftigt. Und gibt dann halt so verschiedene Verfahren, also verschiedene Geräte, die dieses Verfahren nutzen, die auf dem Markt sind. Und bei irgendjemandem kamen die da dran, bei irgendeiner Firma, und haben das mal so ausprobiert, was man dann machen kann. Und haben dann festgestellt, dass die Messgeräte, dass diese verschränkten Photonen dann empfangen, dass die sich blenden lassen. Das heißt, die schicken dann an die Leitung nicht das einzelne Photon weiter, also schicken die auch weiter, aber die schicken trotzdem noch so einen intensiven Impuls darüber. Mhm. Und der intensive Impuls ist dann so stark, dass die Messgeräte das einzelne Teilchen dazwischen gar nicht mehr wahrnehmen.
Und dann bemerken die nicht, dass das...
Und dann schicken die einfach immer so Impulse weiter, wie sie sie gelesen haben.
Okay. Ja, aber ich dachte, die Messgeräte ermitteln, ob die Dinger verschränkt sind irgendwie. Ist halt trotzdem schwierig, ne?
Genau.
Okay, also halt nichts Genaues weiß man nicht so richtig verstanden. Ist das Wirkprinzip nicht, jedenfalls nicht von mir.
Ja.
Aber gut, auf jeden Fall
die haben es irgendwie geschafft, dass man das dann belauschen konnte, obwohl das eigentlich physikalisch gar nicht mehr
ist. Das ist dann wahrscheinlich so ähnlich wie bei den Fingerabdruckscannern. Die Fingerabdrücke sind schon eindeutig, nur der Scanner ist nicht unbedingt in der Lage, einen echten Finger von einem falschen Finger zu unterscheiden. Von der Kopie sozusagen.
Genau. Ja. Genau. Wenn dann irgendwo der Fingerkuppe irgendwo Abdruck genommen worden ist.
Dann kann man den Laser überlisten, hat aber nichts damit zu tun, dass der Fingerabdruck an für sich nicht ein eindeutiges Merkmal wäre.
Genau. Das hat man bei diesen Genproben ja auch schon gemacht, dass man irgendwie sogar aus diesen Gendateien, die irgendwie von der Polizei angelegt worden sind, konnten die dann anhand der da gespeicherten Merkmale DNA-Bröckchen fabrizieren.
Und die schön am Tatort verteilen.
Beliebige Personen und die dann am Tatort verteilen im Prinzip. Also auch, glaube ich, ein israelisches Team oder so, habe ich irgendwann mal gesehen. Dazu habe ich keinen Link zur Hand, aber naja, wenn man da ein bisschen sucht, findet man
gibt bestimmt da was. Ja, stimmt schon.
Also lässt sich alles irgendwie fälschen, wenn man nur wo genügend bösartigen Willen und finanzielle Mittel reinsteckt.
Ja, das stimmt. Und trotzdem, das Wettrüsten geht weiter. Jetzt haben wir Quantenkryptographie so ein bisschen nah. Da wird auch noch mehr geforscht. Das wird auch alles noch vielleicht besser, wenn wir Glück haben. Geht ja alles vorwärts. Wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist Dragons Everywhere hier in Wiesbaden. Jetzt konnten wir nicht mit Sebastian telefonieren, weil das Telefon verrückt spielt hier im Studio. Aber du warst ja selber da.
Ich war da auch selber mal. Allerdings nicht wirklich lange. Schande über mein Haupt. Aber
na, ich war gar nicht da. Das ist noch mehr Schande über mein Haupt.
Gut.
Also es war hier in Wiesbaden in der Kreativfabrik.
Genau, da, wo wir haben uns da so getroffen. Zusammen auf dem Sofa gehockt und über große Beamer-Leinwand die Vorträge geguckt.
Wie viele Beamer gab es da?
Nur einen.
Oh, dann doch nur einen.
Also man musste sich immer auf einen der drei Säle einigen.
Das ist nämlich der Punkt. Es gab ja drei Übertragungen von den drei parallelen Vorträgen aus Berlin.
Genau.
Und die wurden da hingegangen und da musstet ihr euch einig werden, was ihr jetzt gerade gucken wollt.
Genau, da gab es halt Livestream direkt aus dem Vorlesungssaal, aus der Konferenz. Ja, aber das hat aber eigentlich ganz gut geklappt mit dem Einigen. Also.
Und dann wurde das übertragen. Wie viele Leute waren ungefähr da, als du da aufgetrudelt bist?
Ah, ich glaube, da waren so, ich sag mal 8, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Nicht so viele.
Ja, also schon kein Riesenevent, da sitzen halt so ein paar Leute zusammen. Aber wir haben dann nochmal irgendwie per Skype mit dem Club in Dublin telefoniert, die da auch so mit ein paar Leuten zusammensaßen und auch genau wie wir den Kongress geguckt haben. Und genauso gab es über die Welt verteilt in New York und auch überall in Deutschland verschiedene Grüppchen, die da zusammengesessen haben, sich das gemeinsam angeschaut haben, was da an Neuigkeiten in spannenden Sachen berichtet worden sind.
Das ist cool. Ist immer noch schöner als alleine zu Hause. Richtig. Für diejenigen, die es nie nach Berlin geschafft haben, aus irgendwelchen Gründen.
Kann man ein bisschen zusammensetzen, ein bisschen was kochen, zusammen essen.
Ihr habt gegessen? War Anna da?
Nee, irgendjemand hat Suppe gekocht.
Oh, das ist doch gut. Wow. Sonst ist nämlich immer Anna da, in der Regel. Das müssen wir auch mal lobend erwähnen. Anna kocht immer dienstags für uns. Nun macht die das gerne, aber es ist trotzdem total gut.
Dass die gute Seele.
Ja.
Ohne sie würden wir alle verhungern. Ich weiß gar nicht, wie wir das früher gemacht haben.
Kai hat gekocht. Soweit ich mich erinnere.
So.
Oder doch zumindest Pizza eingekauft.
Pizza bestellt haben wir auch ab und zu.
Ja, genau. Ja, jeden Dienstag. Geht jetzt wieder los im neuen Jahr. Was heißt wieder? Ich weiß gar nicht, ob zwischen Weihnachten, vor Weihnachten war die Weihnachtsfeier.
Genau, wer irgendwie Interesse an Computer, Technik, Sicherheit, bla, oder einfach nur langweilig ist.
Wir machen auch Projekte. Es gibt ein Team, das ein ferngesteuertes Auto
genau,
mit einem so Computer so ein ausstattet. Rover.
Die haben irgendwie so ein WLAN-Access Point drauf gelötet.
Ja, genau, irgendwie so ein, was man so kaufen kann. Auseinandergeschraubt und die Platine drauf gelötet. Die können da jetzt schon sich einloggen. Und über die Kommandozeile können die links und rechts eingeben, glaube ich.
Ja, sie sind damit, letzten Sonntag habe ich das gesehen, die war auch da.
Ja.
Die sind da schon richtig mit rumgeheizt. Also das hast du gar nicht mehr gesehen, dass es über PC gesteuert wird.
Ja, siehst du.
Das sah ganz normal ferngesteuert aus.
Eine Kamera haben sie noch nicht drauf oder sowas, ne?
Aber das soll halt irgendwie über Internet steuerbar sein mit Videostream und autonom fahren vielleicht sogar, wer weiß.
Ja, aber da soll so Projekte laufen bei uns.
Kleines Roboterprojekt.
Gut, ja, was noch? Was macht eigentlich dein Ballonprojekt? Im Winter natürlich gar nichts.
Genau, das ist im Winter Stand jetzt ein bisschen eingefroren, was auch an dem Wetter liegt.
Ja. 10 Meter hoch bist du gekommen, wie war das?
Ja, ich glaube, waren sogar 15, aber noch nicht zu hoch. Ja, ich hatte auch irgendwie nochmal von der Behörde jetzt gesagt bekommen, dass so ein kleiner Ballon als Fesselballon zählt und dass der nur 30 Meter hoch darf. Deswegen also muss man schon irgendwie so tun, als wäre es ein Drache. Wobei das Gesetz auch irgendwie geändert werden sollte. Naja, mal schauen. Ich werde mich damit noch beschäftigen.
Dein Ballon ist ein Drachen.
Ich denke, es wird noch ein Drache.
Es geht um Luftbilder von Wiesbaden, oder nicht unbedingt von Wiesbaden, aber es geht um Luftbilder zumindest hier von der Gegend. Ne?
Genau, also in dem Projekt geht es darum, kostengünstig Luftbilder zu erstellen, um die Welt mal von oben zu sehen, aus einem anderen Blickwinkel.
Ja, vielleicht auch schon bei
Karten
Google
zu erstellen.
Freie Luftbilder, ne? Nicht die von Google.
Ja, ja, aber gibt es halt nicht von allen Regionen in gewünschten Auflösungen. Sind teilweise so verschwommen, dass man froh ist, wenn man überhaupt eine Straße findet.
Das stimmt natürlich, ja. Wobei für Wiesbaden zum Beispiel, die Luftbilder sind bei Google sehr gut. Die hat das Vermessungsamt Wiesbaden wohl mal erstellt. Oder ist Vermessungsamt zuständig? Oder wer war das?
Ich weiß auch nicht.
Denke ich mal, so irgendwie. Und Google hat die ja auch nur gekauft. Und das sind Luftbilder, also keine Satellitenfotos. Und die sind aus etwas niedrigerer Höhe aufgenommen, sind sehr hochauflösend.
Ja, ist generell so, die guten Luftbilder sind immer von Flugzeug gemacht.
Genau, richtig. Oder vom Ballon vielleicht.
Ah.
Ja, doch. Also meine Schwiegereltern sind mal Ballon gefahren, da war so ein Fotograf dabei, der hat dann die Gegend, das war nicht in Wiesbaden, der hat die Gegend da fotografiert vom Ballon aus und die haben hinterher so im Video, so, im Internet so ein Applet veröffentlicht, wo man so hin und her scrollen kann, hoch, runter und so 3D rundum Ansicht und
sowas.
Ganz nett. Also das kann man schon machen. Ja, geht ums OpenStreetMap-Projekt. Gibt es auch Neuigkeiten? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Das Vermessungsamt Wiesbaden hat uns freundlicherweise ein Straßenverzeichnis zur Verfügung gestellt, mit dem wir nachgucken können, wie viele Straßen bei OpenStreetMap schon gemappt sind. OpenStreetMap ist ein freies Kartenprojekt, so ähnlich wie Google Maps, nur Community-getrieben. Eine Mischung aus Google Maps und Wikipedia, ne, sozusagen.
Genau, wir haben da auch mal eine Sendung drüber gemacht.
Ja,
haben wir. Sendung Nummer 40 war das sogar. Ich habe das hier zufälligerweise zur Hand.
Genau, sehr interessant, kann man sich mal anhören. Und da gibt es jetzt halt diese Neuigkeiten. Wir sind, wie hoch sind wir? Ich glaube, bei ungefähr 75% Abdeckung. Es fehlen noch ein paar Straßen in ein paar Ortsteilen hauptsächlich.
Genau, also vor allen Dingen so kleinere Örtschaftchen fehlen vielleicht dann mal.
Teilweise
dafür ist es dann in großen Ortschaften, wie zum Beispiel Wiesbaden, dann wesentlich aktueller und genauer. Mehr Details drin.
Ja. Was ich auch festgestellt habe, was fehlt, sind Plätze. Sowas wie der Faulbrunnenplatz fehlte, das Dernsche Gelände. Das Dernsche Gelände war falsch geschrieben, deswegen wurde das als fehlend aufgeführt.
Ah.
Wenn ich mich recht entsinne. Da kann ich jetzt in der Innenstadt rumlaufen, mal gucken, wo die Fehler sind. Und so. Aber es sind häufig Plätze, die da noch fehlen.
Ja.
Gut. Dann sagen wir mal, die Sendezeit wäre rum. 14.14 Uhr.
Nächste heute Sendung ist in einer Woche schon wieder, ausnahmsweise, sonst immer alle 4 Wochen.
Ja.
Was wir nächste Woche machen, lassen wir jetzt mal auch ein bisschen von den Kommentaren hier abhängen. Wir könnten noch ein bisschen was über den Kongress berichten, würde ich mal behaupten.
Vielleicht gibt es auch einfach andere Vorschläge.
Wir können aber auch, also ich hatte schon was anderes vorbereitet über, ich weiß gar nicht mehr. Naja, wir hatten auch noch schon was anderes vorbereitet, worüber wir auch noch eine Sendung machen können. Also, zur Not stehen wir nicht mit leeren Händen da.
Ja, so wie eigentlich nie.
Nie, wir sind immer gut vorbereitet.
Wir sind immer so, total super vorbereitet. Hier auf Radio Rheinland.
Wir müssen mal unsere Wiki-Seiten veröffentlichen, dass wir da alles an haufenweise Sachen schreiben. Ja. Aha. Ja.
Jo, genau, am 10. um 12 Uhr an derselben Stelle. Und wir warten immer noch auf Markus Ritter und Jochen Peters mit ihrer Sendung Why Should the Devil Have All the Good Music? Ich nehme an, sie sind gerade auf dem Weg hier hoch. Wir spielen einfach so lange noch ein bisschen Musik und ihr könnt euch schon mal freuen. Vorfreude ist die schönste Freude. Und wir hören uns dann nächste Woche. Im Studio waren der Tanjev
und der Pi.